Trinken hält auch Leib und Seele beisammen. Ohne Liebe für den Genuss und auch für die Menschen ist das alles nichts.
Es gibt eine Love Story, und zwar die Love Story zwischen dir und dem Wein.
Der Respekt vor dem guten, einfachen Wein wächst mit der Erfahrung mehr als die Anerkennung für die höchsten Sphären.
Wirtshaus oder Sterne-Restaurant?
Wirtshaus. Das Adlon war für mich dann der Platz, an dem ich alles bis daher Angeeignete perfekt anwenden konnte, gestalten konnte. Nee, wir schauen einfach in die Champagnerflasche mal rein.
Ja, das machen wir mal.
Hallo und Servus zu Amüs und Amore, dem Podcast mit Herz, Biss, Humor und ganz viel Amore. Wir sprechen mit unseren Gästen über alles, was bewegt. Von Gastro-Insights, besonderen Momenten und guten Gesprächen unter Freunden. Gemeinsam werfen wir den begehrten Blick hinter die Kulissen. Mit Koryphäen vor und hinter dem Topf, KünstlerInnen jeglicher Art und vielen ganz persönlichen Geschichten. Unsere Gastgeberin Sandra ist eine Münchner Gründerin und Culinary Specialist mit über 20 Jahren Erfahrung in der Event- und Gastroszene. Mit viel Fingerspitzengefühl führt sie gute Gespräche und stellt dabei immer die richtigen Fragen. Mit ganz viel Amore eben. All you need is love. And wine. In unserer neuen Folge ist der Sommelier und Maître Gerhard Retter unser Gast. Er plaudert aus dem Weinkästchen und lässt dabei die Korken auf der noch leeren Praterinsel in München so richtig knallen. Freut euch auf ein Gespräch voller Mut und Facettenreichtum. Wein und Käse, die Queen und Tina Turner und Service der Extraklasse. Viel Spaß bei Folge 4 von Amüs und Amore.
Lieber Gerhard, willkommen bei Amüs und Amore, der Podcast mit Herz, Biss, Humor und ganz viel Amore.
Das klingt gut. Wenn das so ist, dann freue ich mich jetzt schon dabei zu sein.
Ja, super. Also wir sind hier auf der Praterinsel im Herzen der schönsten Stadt für mich. Siehst du das auch so?
Ja, würde ich unterschreiben.
Ja. Weißt du, dass die Praterinsel sehr geschichtsträchtig ist?
Ich denke, ja. Erzähl mal, was du von der Praterinsel weißt.
Ich weiß von der Praterinsel, dass sie, glaube ich, im 18. oder 19. Jahrhundert erbaut wurde und erstmal von Mönchen genutzt wurde, von den Franziskanern. Und die haben es nicht lange gut gemacht. Und dann kam tatsächlich ein Österreicher, der das nach dem Wiener Pratermodell hier so ein bisschen zu einer Freizeitstätte in der Stadt
genau, der wollte hier den nach Wiener Vorbild einen Prater hier auf der Insel machen.
Genau.
Deswegen ist auch vorne an der Ecke im Haus die Gedenktafel für den Herrn Johann irgendwas, den ich auch vergessen habe.
Ist der nicht Anton?
Anton kann ja auch sein, 1863, glaube ich. Aber wir schauen später, wenn wir vorbeilaufen. Später.
So. Und dann hat es aber auch zunächst nicht so gut geklappt. Dann gab es irgendwelche Zwischennutzungen, die nicht so im Rahmen der Vergnügen waren. Dann gab es eine Schnapsfabrik hier.
Ja, das ist die alte Likör- und Essigmanufaktur Rimmerschmidt. Rimmerschmidt gibt es noch immer.
So.
Und genau wegen denen ist die Praterinsel oder dieses Gebäude hier, in dem wir sind, das ist das alte Fabriksgelände bzw. Gebäude, deswegen ist es auch unter Denkmalschutz.
Ach, siehst du mal, der Schnaps hat es möglich gemacht, sozusagen. Oder der Essig. Oder irgendwas anderes.
Na, ich glaube ja, der Schnaps, gell?
Und dann, nachdem der Schnaps passé war und ein bisschen Krieg und sowas alles hier war, haben sie Museumsgeschichten draus machen wollen. Und dann haben sie es seit dem Ende der 90er und Anfang der Nullerjahre haben sie daraus gemacht, was es jetzt ist, nämlich so die Eventstätte in der Stadt, könnte man
ja
sagen.
Das ist ja auch so mega gelegen. Nicht, wie du gesagt hast, du bist eigentlich mitten im Zentrum der Stadt, mehr oder weniger, die Verlängerung von der Maximilianstraße.
Ja, wenn man schon sagen.
Ja, doch, doch. Und das Schöne ist, du hast trotzdem keine Nachbarn hier.
Ja, du störst halt auch niemanden, ne? Da ist die Isar, die schauen da auch direkt drauf.
Ja, da links ist die Isar und rechts ist auch die Isar, nicht?
Weil wir sind auf einer Insel.
Ja, genau.
Umgeben von Wasser. So. Gerhard, ich habe heute im Vorfeld überlegt, wie wir uns kennengelernt haben. Weißt du es noch?
Ja, ich denke, wir haben uns kennengelernt als Jolly Joker, gell? Ich musste einspringen
du
oder
der
durfte.
Retter.
Ich war der Retter, gell? Ja, ja. Und war das schon, das war Sebastian, oder?
Das war bei Sebastian. Sebastian Frank, fühl dich bitte an der Stelle ganz lieb gegrüßt von uns.
Ja, sogar von mir. Auch deine Frau.
Genau, auch deine Frau. Ja, wir haben ein Event für einen Kunden gemacht, für einen gemeinsamen Kunden für uns. Das habe ich konzipiert und entwickelt und auch durchgeführt. Und uns ist irgendwann mal der Sommelier abgesprochen. Mhm. Und dann hat Sebastian gesagt, es gibt da einen ganz tollen Typen, Gerd Ritter.
Das hat er gesagt. Ha, Österreicher sind immer furchtbare Schleimer.
Niemand weiß mehr über Wein. Und dann weiß ich noch, ich habe dich angeschrieben, wir haben dann 10 Minuten später telefoniert und das Ganze 38 Minuten. So. Und haben uns gerade gut unterhalten und dann war eigentlich alles klar. Ja, und dann warst du dabei.
Mega, wunderbar. Das war eine ganz großartige Veranstaltung. Gell? Super Location, super Gäste und Sebastian und Janine, also und ich habe das einfach mega, es war mir eine, also diese Gastgeberrolle ist ja etwas, das ich generell sehr gern und auch, in Anführungszeichen, relativ leicht auch aus dem Stegreif gut ausfüllen kann. Das war ein wunderbarer Abend.
Das war sehr schön. Deshalb haben wir es gleich nochmal gemacht. Genau. Das war dann ein bisschen anders, aber trotzdem schön. Wir hatten unseren Spaß, sagen wir es mal so.
Auch das war ein schöner Abend. Ach, das war... Es gibt auch schöne Abende mit Besonderheiten. Das ist jetzt kryptisch, es war nicht so schlimm, aber
das ist ein bisschen ein kleiner Insider.
Vergangen ist vergangen.
Vergangen ist vergangen. Pass auf, der Podcast heißt Amüs und Amore. Wir hangeln uns so ein bisschen durch und fangen aber immer erstmal mit dem Amüs an. Was stellst du dir denn jetzt, wenn du so diesen Titel hörst, Amüs und Amore, erstmal unter diesem Podcast vor?
Ja, ich denke, dass es sehr genussreich und sehr herzenserfüllt ist.
Auf den Punkt.
Ja. Gut, das sind ja die beiden Dinge, die eigentlich auch Hand in Hand gehen. Gell? Es ist ja so, dass Essen und Trinken hält auch Leib und Seele beisammen und das gehört ohne Liebe geht für den nix. Genuss und auch für die Menschen ist das alles nichts.
So ist es, aber wir bleiben auch ein bisschen bei den Fakten. Wir haben ja vorhin auch schon eingehend drüber gesprochen, du hast mich da ziemlich schnell durchschaut. Ich erzähle es jetzt trotzdem nochmal. Ich mache diesen Podcast auch ein bisschen aus Eigennutz tatsächlich, beziehungsweise…
Wie kannst du nur?
Ja. Also es ist ja so, dass ich der Meinung bin, dass wenn ich Gäste empfange, was ich ja gerade tue, gut, diesmal bei dir hier, gut, aber also ich finde es immer schön, wenn Gäste einem was mitbringen. Mhm. Erwarte ich auch ein bisschen. Und jetzt die offene Frage an dich. Hast du mir was mitgebracht?
Ich habe dir viel mitgebracht. Gell?
Was haben wir denn hier alles?
Nachdem wir hier noch in einer ruinenhaften Baustelle sind, haben wir uns dazu entschlossen, ich habe mich dazu entschlossen, nicht für dich zu kochen. Dafür musst du mir sehr danken.
Aber du hast Backwaren mitgebracht und eine wundervolle Leberkasse.
Natürlich. Dazu hätte man jetzt, wir hätten jetzt die Wahl, ob wir uns einen Degernseer hell, einen wunderbaren Saft von der Pomeranze, von einem großartigen Saftproduzenten aus meiner Heimat der Steiermark, dem Herrn König, unser beider Favorit könnte das berlende Getränk aus der Champagne sein. Das ist Champagne Bertrand de l'Espierre heißt das, Le Chardonnay reinsortig Blanc de Blanc, ein Jahrgangschampagner. Und das Schöne ist, das passt auch gut zum Podcast, der Chardonnay heißt Dédert Amoureuse.
Oh mein Gott, amoureuse, da ist Amour und Öse.
Ja. Und es sind die Erden oder im Prinzip die Erde der Verliebten, würde ich sagen.
Oh
so heißt der Weingarten.
Also, wie könnten wir jetzt was anderes trinken?
Oh mein Gott, jetzt müssen wir aufpassen, dass der Podcast seriös bleibt.
Der ist höchst seriös, der hat einfach nur viel Gefühl. So.
Ja, das ist gut. Naja, wir schauen einfach in die Champagnerflasche mal rein.
Ja, das machen wir mal. Lass mal es mal atmen.
Schau mal, es ist ja noch niemand hier in unserem Restaurant, gell? Deswegen können wir noch was machen, was super ist.
Oh mein Gott!
Es war doch schon ein Gast da. Nein, war nicht.
Wie schön.
Ja, es ist super. Immer verböhnt, Korken allen zu lassen irgendwie in einem Restaurant. Aber in den Restaurants irgendwie schon. Aber ich finde es furchtbar lustig. Gell? Ja, also es ist auch furchtbar. Sagen wir so, es muss halt so sein. Ne? Dann duscht es halt und knallt es halt. Und mir ist es lieber, als die Jungs machen das, was sie auch häufig mal Prost.
Sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl.
Champagner morgen, da kommen wir uns Sorgen. Gell?
Ja, wie viel Uhr haben wir denn jetzt eigentlich? Man weiß es nicht. Kurz vor Champagner. Irgendwo ist immer 4.
Wir haben die Uhrzeit, in der man am besten aufnahmefähig ist, organoleptisch, also sprich für Verkostungen überhaupt. Der menschliche Rhythmus ist so gegen 11 Uhr
am besten am oder besten am aufnahmefähigsten.
Ja, und am sensibelsten für Geschmack. Morgens ist man noch belegt, abends ist man schon müde, aber so in der ersten Anlaufphase kann man am meisten riechen und schmecken. Das sind schon mal professionelle Verkostungen, die nichts mit Saufgelage zu tun haben, auch so möglichst um diese Uhrzeit durchführen.
Ist tatsächlich so, ne?
Ja, wirklich.
Ja, na gut, macht ja dann auch Sinn.
Deswegen muss man auch sagen, okay, rettet den Mittagswein.
Gell, bei dir ist Retten schon ein Thema. Wenn man so heißt, dann passiert das.
Das Wortspiel, das ergibt sich unweigerlich. Ich meine, der Name ist ja auch für Legastheniker relativ leicht zu schreiben. Und es ist auch ein klassisches Anagramm. Das heißt, man kann ja von links nach rechts schreiben. Er wird nie falsch sein. Hoffentlich. Wobei man sagen muss, die Verballhornungen sind wirklich toll. Die Menschen kommen auf viele Formen. Rettich, Reiter, Ritter, alles was so da, aber so ist es.
Aber das kannst du mit jedem Namen machen, jedem Namen. Also das geht bei Franz genauso gut.
Naja, bei dir ist es natürlich, du weißt, ich heiße ja auch Franz, ich bin der Gerhard Franz, gell? Aber bei dir ist natürlich so klar, du hast im Prinzip zwei Vornamen, nicht? Aber man sollte erkennen, dass Sandra der weibliche Vorname ist.
Das erkennt
ist.
Man schon.
Ich kann dich trösten, man erkennt es auch.
Gut, mein Lieber, also wir haben uns über dich schlau gemacht.
Oh mein Gott.
Ja, oh mein Gott. Also 1973 in Hartberg geboren. Das Hartberg ist in Österreich, in der Steiermark. Du bist ein Steirer Bub, so wie Arnold Schwarzenegger auch.
Ja, genau. Arnie ist auch ein
Steirer. Arnie ist auch ein Steirer Bub. Und bevor wir jetzt auf so einzelne Stationen in deinem Lebenslauf durchgehen, keine Sorge, wir machen das jetzt nicht ganz dezidiert, ist es trotzdem so, dass ich mir so ein bisschen aus diesem Roman deines Lebens ein paar Worte so rausgezogen habe. Also, du bist Sommelier. Du bist Berater, du bist Gastronom, du bist Speaker, du bist Lehrmeister, du bist FC Bayern Ultra.
Ja.
Du bist eine Koryphäe, ein Role Model für viele, ein Gentleman.
Wow.
Wow.
Wo stand das?
Das habe ich jetzt so. Und du bist einfach ein Retter. Wahrscheinlich habe ich noch vieles vergessen. Was würdest du denn jetzt noch so hinzufügen? Was fehlt noch?
Laberbacke? Ja, weiß nicht. Ich finde das Motto deines Podcasts sehr toll. Ich bin auch ein Herzens- und Bauchmensch. Und manche behaupten auch, ich bin ein furchtbar naiver Trottel, aber ich glaube schon an das Gute irgendwie. Und auch, dass man viel geben muss und dann doch was zurückbekommt.
Also
das
ein
ist
Karma.
Nicht, das, ja, Karma, ja, wie immer man es titulieren möchte, aber es fällt mir nicht schwer zu geben. Und ich bin dann auch nicht total pikiert, wenn da nichts zurückkommt, weil ich weiß, es kommt vielleicht irgendwann mal zurück in anderer Form. Und deswegen mag ich das auch sehr gerne mit Menschen, egal ob jetzt im Restaurant oder so, auch weil ich mir denke, das ist jetzt gar nicht, also nüchtern betrachtet könnte man sagen, das ist immer Investment in die Zukunft. Aber ich glaube, das ist irgendwie eine Freude. Menschen sind fantastisch. Die können auch furchtbar anstrengend sein, aber eigentlich überraschen sie dich häufiger, als sie dich enttäuschen.
Ja, das stimmt. Wenn man es zulässt und wenn es die Einstellung zulässt und ich sehe das ähnlich wie du, ich meine, wenn nichts und kein Kalkül dahinter steckt, dann sitze ich einfach jetzt hier mit dir und trinke Champagner und wir reden über Herzensangelegenheiten und machen
berechnenden,
so.
Diese berechnenden, kalkulierten Dinger sind oft furchtbar nüchtern.
Es funktionieren ja doch nicht.
Ja, doch, ich würde sagen, sie funktionieren auch häufig, aber die schönsten Dinge entstehen plötzlich aus vollkommener Unbedarftheit und Naivität oder Schnapsidee dort oder da, ja. Und so. Und das ist mir schon häufig im Leben so gegangen, dass man sagt, okay, war eine vollkommene Schnapsidee, aber hat dann super gefruchtet.
Ja, und ändert sich auch nicht. Also ich finde, das Leben zeigt dir einfach nur, dass es umso mehr so ist und es dich lehrt. Und wenn du natürlich auch so wie wir in so einem professionellen Umfeld arbeitest und dafür vielleicht auch ein Stück weit bezahlt wirst, dass du Gefühle irgendwie generierst für große Kunden zum Beispiel, die aber sehr nüchtern da unterwegs sind, dann ist es schon eine Krux, das irgendwie umzusetzen. Und ich glaube, dass wir das sehr gut können. Darauf stoßen wir jetzt nochmal an.
Machen wir auf.
Mensch, also wir sind beide Laberbacken, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Auf alles, was wir können.
Ja, also du bist im Wirtshaus, nein, nicht groß geworden, aber irgendwie kommst du auch aus dem Wirtshaus und bist dann direkt an die Tourismusschule und hast dort erstmal eine Kochausbildung gemacht.
Ja, ich habe beides gemacht. Das geht in Österreich. In Österreich kann man die Doppelausbildung machen, diese Doppellehre zwischen, das heißt Koch und Kellner. Es dauert dann länger und viele in Österreich machen nach wie vor diese Ausbildung. Es gibt es da auch noch und ich finde das extrem sinnvoll, denn wenn der eine nicht weiß, wo die Herausforderungen des anderen liegen, dann ist es schwer. Aber wenn man selber in der Küche gestanden hat und Zwiebel schneiden und Erdäpfel schälen musste und whatever, dann weiß man, dass das ein ziemlicher harter Job ist, den die Jungs da machen. Gell? Umgekehrt genauso. Wenn der Koch auch mal 2 Jahre, so sollte es sein, 2 Jahre Küche, 2 Jahre Service, aber wenn der auch mal draußen an den Menschen gewesen ist und versteht, dass die Umbestellung etc. jetzt nicht vom Kellner suggeriert wurde, ist, sondern dass der Gast eben das Püree nicht möchte und das nicht und whatever. Das ist sehr gut und ich denke, es ist eine der sinnvollsten Ausbildungen, die man machen kann, dass man eben man braucht auch beides. Man braucht die Fachkompetenz im Service und die Fachkompetenz in der Küche.
Mhm. Weil es Hand in Hand ja auch wirklich geht.
Na, sowieso. Ja, sowieso. Der eine ist ohne den anderen nicht lebensfähig.
Also ich finde tatsächlich, dass in Österreich das auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich meine, jetzt ist es natürlich so, ich komme aus Bayern, war immer schon viel auch in Österreich, aber ich finde, ihr macht das halt wirklich einen Ticken besser als wir mit einem höheren Qualitätsanspruch am Ende des Tages.
Möglicherweise. Ich glaube auch. Und das beruht aus meiner Sicht auf der absoluten Wertschätzung für dieses Metier beziehungsweise für diese Berufssparte oder überhaupt Hotellerie, Tourismus, Gastronomie. Österreich hat eine Industrie, die erzeugen etwas, das ist klar. Aber trotzdem ist und steht dieses Land auf dem Tourismus. Wenn das wegfällt,
Sommer wie Winter,
dadurch hat es einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft. Die Leute, der gemeine Österreicher weiß, dass der Kellner, der Koch, der Hotelier, der Rezeptionist für die Nettowertschöpfung und für das Bruttoinlandsprodukt des Landes einen immens hohen Beitrag leistet. Und dadurch ist man gut angesehen und nicht hier. In Deutschland ist es häufig so, wenn du durch die Welt läufst und sagst, du bist Kellner, dann geht es irgendwie in die Richtung Baumschule geschafft.
Naja, wer nichts wird, wird, wird. Das ist ja, glaube ich, sowas, was typisch Deutsches.
Gibt es in Österreich auch den Spruch. Ja, gibt es auch.
Aber deutschsprachiger Raum, aber irgendwie ist es ja schon so ein bisschen auch anmaßend.
Das freilich, aber ich meine nur, es ist in Österreich einfach so, wenn man da sagt, ich gehe in die Gastronomie oder ich werde Koch oder Kellner oder so, dann gibt es da auch in den besten Familien wenig Raunen. Ich glaube, wenn du hier aus einer Ärztefamilie irgendwie in Deutschland oder aus einer industriellen Familie kommst und sagst, ich gehe jetzt in die Gastronomie, dann sagen die, was mit dir, haben sie dir ins Hirn gebämpert?
Willst du Papa ärgern?
Ja, genau. Der Bub hat's in die Male.
Ja, der Bub will den Papa ärgern. Du, pass auf. Also jetzt hast du dann innerhalb dieser dualen Ausbildung für dich festgestellt, die Küche ist es nicht so richtig.
Ja, man merkt ja auch im Podcast, dass meine Talente eher
in einem anderen Bereich
beim Reden zu Hause sind und mit Menschen. Und ich denke, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich sehe, wer da ist und was man braucht, um den glücklich zu machen. Und das ist eine große Freude für mich. Das ist überhaupt jetzt der Antrieb des Ganzen ist ja Freude bereiten. Das ist ja ein sich selbst immer wieder befeuerndes Ding.
Nee, das machst du ja auch für dich.
Ja, sowieso.
Wenn du anderen Freude machst, bringst du Freude zurück.
Das ist reiner Egoismus.
Und dann hast du die Lob.
Ja, das funktioniert ja nicht nur in der Gastronomie, das funktioniert in der Partnerschaft ja auch so, nicht?
Eigentlich auf jeder zwischenmenschlichen. Donnerwetter, wir haben schon echt die Herzen auf die Tische jetzt hier gelegt, Mensch. Also jetzt gehen wir schon ganz schön tief und ich bin erst bei der dritten Frage.
Der Champagner wirkt.
Gut, also du hast dich dann irgendwann mal entschieden, du gehst deinen Weg, bist auch aus Österreich weg und hast da echt einige Meilensteine. Unter anderem hat es dich dann auch schon mal das erste Mal nach München getrieben, zum Eckhard Wittigmann, in die Aubergine. Und dann bist du aber weiter. Du warst in London, du warst im Hotel Adlon in Berlin, hast dort als Maître gearbeitet. Mhm. Deine wichtigsten Meilensteine in deinen Worten und was hat dich am meisten geprägt, wenn du das jetzt so mal unterbrichst?
Ja, also 2 davon hast du schon genannt oder vielleicht sogar 3. Aber ich glaube, die drei wichtigsten waren Eckhard Wittigmann, klar. Es war nach der Ausbildung meine erste Auslandsstation oder überhaupt nach der Ausbildung die erste Station.
Wie alt warst du da?
19.
Also recht jung noch.
Und um ehrlich zu sein, waren diese 5 Jahre Aubergine Eckhard Wittigmann meine eigentliche Ausbildung. Die Basis wurde in der Lehre und beziehungsweise in der Tourismusschule in Bad Gleichenberg gelegt, aber diese Erfahrungswerte, die wir in der Aubergine sammeln durften, alle, die da gewesen sind, die haben eigentlich auf das Leben international, auch in den höchsten Sphären, dich erst richtig fit gemacht und vorbereitet. Und das war, da kommst du hin als kleiner Steirerbub und bist die ersten 3 Monate nur im Keller beim Silberpolieren und sonstiges. Und danach kommen wir eben hoch und es war also unglaublich. Eckert hat so viel für mich getan. Er ist sich dem gar nicht bewusst, beziehungsweise, ja, ich möchte, also das will ich gar nicht als Kritik sehen, sondern er ist sich dessen nicht bewusst, wie viele Kellner er eigentlich auch produziert hat. Er sagt also nicht immer, nur Köche werden immer gebauchpinselt, das sage ich ein bisschen neidisch auch, das sind immer die Witzigmann-Schüler und dort und da. Ja, aber wo sind die Kellner, die ein Witzigmann-Schüler sind?
Die sitzen hier bei
ja,
mir.
Ja, natürlich, so. Aber es gibt ja nicht nur mich, es gibt unzählige Leute, die ich kenne, die mit mir da gearbeitet haben, die heute in den besten Positionen sind und fantastisch und genauso wie ich davon schwärmen, dass sie da gewesen sind. Aber die werden keine Witzigmann-Schüler, weil die sind keine Köche gewesen, nicht? Aber ist eigentlich, finde ich, schade.
Ja, vielleicht können wir das ja noch irgendwie bei ihm platzieren, dass wir in die Kommunikation neu mit
aufnehmen. Chef, hörst du mich? Kellner sind auch Menschen.
Kellner sind auch Menschen und zwar ziemlich gute. Ja, also schön, dass du das auch so beschreibst. Also ich glaube, jeder, der aus so einem Bereich kommt wie wir, hat diese prägenden Stationen und man merkt schon, dass so, das sind so goldene Jahre, die man auch mit so einem Feld hat, wo man vielleicht auch mit so Kolleginnen und Kollegen zusammen ist und das verbindet einen irgendwie für immer.
Es sind immer die Menschen, immer. Schau mal, und dann irgendwann habe ich da aufgehört und dann habe ich zum Chef gesagt, Chef, ich habe mich eh nicht getraut zu kündigen, also, und dann bin ich da hingelaufen und sag, und dann hat er gesagt, was ist los mit dir? Ich möchte kündigen, sagte ich. Ja. Und, was druckst du herum? Wo willst du hin?
Sag halt,
wo willst du hin? Ich würde gern zum Herrn Schirrele. Das war ein Schweizer Kultkoch, also auch einer der Köche des
Jahrhunderts.
In Lausanne, ja. Und dann ruft er da an und sagte, hallo, Freddy, c'est moi, Eckart, ich suis un Autrichien qui veut travailler, also ich habe Österreich, der möchte bei dir arbeiten und blablabla. 3 Minuten telefoniert und dann gesagt, nächste Woche kannst du anfangen. Fertig. Und dann bin ich da runter zum Herrn Girardet in Lausanne, also in Crissier bei Lausanne da unten. Und das war eine Perfektion, ein bisschen klischeehaft, aber das ist wie ein Schweizer Uhrwerk. Da gab es keinen Stress, da gab es nichts. Es war unglaubliches Arbeiten, sowas kannte ich bis dahin gar nicht. Also komplett stressfrei. Durchgetaktet, genug Mitarbeiter im Service, genug in der Küche und die Gäste, da war um mittags voll, abends, es war jeden Tag voll. Deswegen gibt's einfach, verstehst du, es gab einfach keinen Stress, weil es war sowieso jeden Tag zwischen 60 und 80 Leute, das war normal. Mittags und abends, 5 Tage die Woche, jeder hat seinen Job gemacht, das Uhrwerk hat funktioniert und es war unglaublich, auch für mich einer der größten Köche der Welt. Lustigerweise einer der unbekanntesten, wenn man so will, nicht? Aber er wurde lange Zeit als der beste Koch der Welt gehandelt in dieser Zeit. Aber er ist nie so medienwirksam, ein introvertierter, ruhiger, zurückgezogener Mann, der lieber sein Fahrrad fahren gegangen ist dort und da. Und das war mega.
Gelebte Schweizer Attitude halt
im
ein
Prinzip
Stück
schon,
weit.
Ja. Aber wobei ich in der Schweiz gelernt habe, es gibt viele Schweizer, gell? Der Röstigraben, da rüber zur französischen Schweiz und unten auch noch
Italien. Ja, die sind brutal unterschiedlich. Ja, auf einmal hast du Italiener, die sind dann auch
so gefühlte Polar. Aber wie gerne da gelebt, der Genfersee natürlich für uns, wenn man da nichts verdient, wie das so ist in berühmten Häusern, nicht? Und am Genfersee zu leben dann da unten mit kaum Geld, ja, ist natürlich so.
Bis paar und 20,
und
ja.
Es ist unglaublich schön da unten, gell? Aber das Durchschnittsalter der Menschen, die da unten wohnen, ist natürlich auch, die suchen die Ruhe, die Schönheit, gell? So zum Party machen ist es jetzt nicht der Ort gewesen. Deswegen bin ich auch fast jedes zweite Wochenende nach München gedüst, weil meine damalige Freundin auch noch hier gelebt hat und da unten gearbeitet in der Schweiz, nachts, Samstagnacht hoch, mit dem Auto 5 Stunden, zack, bumm. Gerade noch die Reste.
So die Liebe alles treibt.
Ja, ne? Ja. Ja, aber war lustig. Na, irgendwann war der Führerschein weg.
Oh mein Gott. Wir haben herausgefunden, dass du auch zwischenzeitlich den Traum hattest, in Amerika zu arbeiten. Ja. Für Amerika hat es aber jetzt nicht gereicht. Es ist dann London geworden. Auch englischsprachig.
Ja, Amerika war auch immer ein Traum, muss ich sagen. Ist auch ein bisschen unerfüllt.
Also bis heute?
Ja, ich möchte jetzt nicht mehr drüben arbeiten. Das nicht. Aber ich denke, und ich habe mir immer eingebildet, dass ich gut rübergepasst hätte.
Mhm, warum?
Ja, weil wir die offene Art der Amerikaner eben eigentlich sehr gut, sehr gerne mag. Es ist zwar eine große Oberflächlichkeit und viel Geschwätz auch, aber ich bin ja auch Österreicher. Nein, also dieses Gastgebertum, diese Herzlichkeit und so, das hat mir schon gut gefallen immer. Und auch die Ideologie, dass man sagt, es kann jeder was bringen. Du hast vorhin Arnold Schwarzenegger, das war natürlich auch für uns als Kind ein absolutes Vorbild.
Sicher.
Wenn man denkt, der Steirerbur aus Weiz, aus meiner, wo ich lange dann gelebt habe oder so, dann über Graz und dann geht der rüber und dann wird der drüben I'll be back und Conan der Barbar.
So.
Naja, also wäre er drüben geboren, wäre er wahrscheinlich auch noch Präsident geworden.
Vielleicht.
Weiß ich nicht,
ist
weiß
es aber
nicht,
die aber andere Geschichte und I'll be back. Also vielleicht.
Whatever.
Aber ja.
Nee, also Amerika hätte ich schon gern gemacht. Das hat dann nicht ganz funktioniert, stimmt. Aber ich fand dann London natürlich als nicht mal so eine gute Alternative. Aber es war auch für mich aufgeregt, weil das Lokal von Gordon Ramsay, wo ich war, das hieß lustigerweise damals auch die Aubergine.
Ach.
Ja, deswegen bin ich da überhaupt hingegangen. Ich wusste gar nicht, wer Gordon Ramsay ist. Der war damals auch noch nicht so berühmt.
Von welchem Jahr sprechen wir?
Muss in den 90ern noch gewesen sein. Weil, ja,
ist doch noch
bestimmt,
so jung.
Naja, bin halt viel einmal dumm gekommen, eine Frage. Auf jeden Fall ich fand das lustig. Hast in der Aubergine in München gearbeitet und hat damals nur 2 Sterne gehabt, der Ramsay in London. Und dann war, da gehe ich auch hin, das ist eine Aubergine. Da hat der auch dieselben Farben, die Auberginenfärbe. Und es war sehr lustig für mich, weil der Ramsay ist ja so, wie er ist, bekannt und auch stark im Ausdruck. Und dann kommt er zu mir hin als Neuer und sagt, wo kommst du her? Also Englisch halt. Ne?
Rude guy.
Ja, genau, so. Ich sage, ja, Österreich, wo hast du gearbeitet? Da habe ich gesagt, ja, Freddy Girardet in der Schweiz. Das ist das erste Mal so, oh, ja, okay. Und dann gesagt, and therefore, so, ja, und aha. Witzig, Mann, München, okay. Dann ist er weggegangen und der hat mich immer in Ruhe gelassen die ganze Zeit. Ich habe nie Probleme mit ihm.
Höchsten Respekt vor dir.
Ja, wirklich. So. Es waren die zwei Namen, die man damals so richtigerweise sagen konnte.
Name-Dropping.
Ja, das war halt so. Der hat so gedacht, komischer Typ, Junge, wo kommt denn der her? Wo haben Sie gearbeitet? Girardet, witzig Mann. Und hast du gesehen, da fällt ihm fast so die Lade runter, denkt okay, weil da war
er. Also hat dich in Ruhe gelassen.
Ja, also ich meine, kommst du zur falschen Zeit, am falschen Ort bei Gordon Ramsay, kriegst du immer eine ab, das ist halt so, nicht? Aber der ist wesentlich netter, als er sich medial aufbereiten lässt.
Ja gut, das ist halt irgendwie sein mediales Bild natürlich, was sich gut verkauft.
Er ist Perfektionist.
Ja.
Und wenn was schief läuft, zuckt er aus. Verstehst du? Das ist normal. Das finde ich aber ganz okay, weil es ist so, Service an, raubt dir, Service aus, dann kommt er zu dir und sagt, alles okay? So, ja, selbstverständlich. Das darfst du nie persönlich nehmen, wenn der dich gerade anschreit. Ja? Du bist eben wirklich gerade da und das Ventil für seinen getriebenen Perfektionismus.
Gut, ich meine, man muss schon sagen, und das finde ich Gott sei Dank so, es ist heutzutage echt nicht mehr zeitgemäß. Ich bin der Meinung, das war es auch noch nie, seinen persönlichen, Gefühlen, die in alle Richtungen gehen, immer an jedem auszulassen. Das sollte man ab dem Erwachsenenalter schon selber hinkriegen. Aber es ist halt so, und auch da entwickelt sich auch der Trend in der Küche ja auch oder generell immer weiter weg. Aber
also es sind andere Zeiten geworden, nicht? Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Aber auch zum Thema Perfektionismus, und das ist einfach schon sowas, was ich ja auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen von dir jetzt in diesem Podcast auch schon besprochen habe. Ich meine, die Menschen zahlen einen Haufen Geld dafür, dass sie in 2-3-Sterne-Lokalen sitzen, und da geht es um Perfektion. Da können wir noch so viel darüber reden, wie viel es um Gefühl geht. Natürlich tut es das auch. Aber wenn du zu zweit für ein Menü 1200 Euro ausgibst, dann muss es schon auch perfekt sein.
Aber nur wenn einer nichts trinkt.
Ja, stimmt, wenn dann so Leute wie wir kommen, Donnerwetter.
Donnerhalge. Du hast vollkommen recht, das sehe ich auch so. Ich würde es aber gar nicht am Geld festmachen. Natürlich
nicht
ist
nur.
Ja, nicht nur. Natürlich, ich kenne das ja selber auch. Wenn man mit meiner Frau jetzt essen gehe, schön, und wir leisten uns das. Du hast es vorher gesagt, nicht? Ich meine, du bist ja, ohne dass du dich wirklich weit aus dem Fenster lehnen musst, bist du bei zu zweit einem 4-stelligen Betrag angekommen.
Bei
wenn du das große Menü nimmst.
Mit Getränkebegleitung.
Wein, etc. Und da muss man ehrlich sagen, es bleibt unterm Strich schon Haufen Geld. Dafür arbeiten Menschen Monat oder länger. Genau, so ist es, finde ich auch. Teilweise vielleicht auch Gaga im Schädel, aber ich meine, auf der anderen Seite, es ist unser Metier, unsere Liebe. Jeder gibt für irgendetwas. Die einen haben Auto, das
Wohnungen,
sie leasen,
Häuser,
finanzieren Wohnungen, spielen Golf oder haben Pferdchen oder irgendetwas. Es gibt immer irgendetwas, wo die Menschen für ihre Liebe, ihre Passion sehr viel Geld ausgeben. Ich weiß nicht, manche gehen auf Gaming-Conventions, andere dort und da. Klamotten ist auch so eine wunderbare Geschichte, nicht? Der kauft sich Täschchen von dem und dem und so. Und okay, so ist es, Gott sei Dank.
Ja, das stimmt absolut. Und das ist auch richtig und wichtig so.
Was ich noch zum Abschluss bringen muss, ist natürlich, bitte, du hast es gesagt, das Hotel Adlon. Für mich war das dann Schiradeh oder Witzigmann, Schiradeh, Ramsay auch, aber das Adlon war für mich dann wirklich der Platz, an dem ich alles bis daher Angeeignete perfekt anwenden konnte, gestalten konnte, und man hat mir so viel Freiheit und Spielraum gegeben, da oben in diesem Hotel am Brandenburger Tor mit unserem Restaurant, und mehr oder weniger durfte ich das da zu meiner Bühne machen, und man war dankbar, dass ich da war, und ich war dankbar, dass ich das da machen durfte, und es war einfach für Berlin, damals in dieser Zeit war das auch mein Berlin, und da habe ich so einen kleinen Spitznamen bekommen, das habe ich sehr geliebt, das war dann der Mr. Adlon, gell?
Ja. Oh, ja, ja. Das ist aber auch sehr bescheiden, muss man sagen.
Naja, angebracht. Nein, aber es war also, da hat man so nur eine kleine Fame-Welle, gell? Da bist der Maitre des Adlons und so, und das ist schon...
Na gut, wie alt warst du da? Da warst du um die 30 wahrscheinlich.
30.
Geistesalter eigentlich. Ja, du weißt schon, wer du bist, du weißt, wer du nicht mehr sein willst.
Genau. Nee, und vor allem Berlin auch. Es war so offen, verstehst du? Du warst in diesem gediegenen, luxuriösen, vielleicht auch konservativen Haus, und dann kommt dann im Restaurant so eine Kackfresse herum, die sagt, die ganz frech ist, mit Sprüchen um sich haut ohne Ende. Und das ist
Berlin halt, ne?
Perfekt in Berlin gepasst, weißt du? Und das ist einfach, und das war so eine schöne Zeit. Das ist so, da habe ich das erste Mal das auch registriert oder gesagt, dass man so richtig im Flow ist, weißt du? Also genau gemerkt, du musst eigentlich gar nichts tun, es läuft wirklich von allein, du wirst von einem Erfolg zum anderen gepusht, und ich muss sagen, und das möchte ich explizit, ich hatte so ein geniales Team, wir sind heute noch befreundet, die Leute sind teilweise in, ich weiß nicht, der Alex ist in Miami, Sebastian ist in Singapur, sind einige natürlich in Berlin geblieben oder dort oder da, aber die Verbundenheit dieses Teams, und wir haben
so ein Red Pack.
Absolut, und wir haben eben nicht nur die Arbeitszeit, sondern auch sehr viel Freizeit miteinander, weil wir so Sehnsucht hatten, haben wir meistens die freien Tage auch noch miteinander verbracht. Essen, trinken, dorthin fahren, anschauen, Berlin von oben bis unten entdecken und so, oder in die Clubs nachts oder so, bis morgens um 9, ja, wunderbar. Und dann noch frühstücken da ins Schwarze Café oder irgendwo hin, und dann haben wir uns dann wieder getroffen am Dienstagmorgen mit kleinen Augen.
Ja, wenn sich die richtigen finden, dann,
war mega.
Ist es auch wieder Amore, weißt du? Das ist halt so. Da kannst
und
du nichts machen.
Dieses Team und diese Menschen dieser Zeit haben mich unter Anführungszeichen auch erst zu dem gemacht, was ich dann sein durfte.
Ja, und du sie wahrscheinlich mit auch. Deshalb verbindet euch bestimmt bis heute zumindest vielleicht nicht immer eine tiefe Freundschaft, vielleicht auch schon, aber eine Verbundenheit auf jeden Fall.
Ja, ja, natürlich. Also, und auch eine Verbundenheit beziehungsweise auch eine bis heute anhaltende Bereitschaft zu helfen und zu unterstützen.
Das ist sehr schön. Also gibt es diese tiefen Freundschaften in der Gastro eben sehr wohl.
Viele, ja. Naja, klar, es gibt welche, die sind zweckorientierter als andere oder so, nicht? Aber das weiß man doch gut zu handeln, da wie dort, gell? Aber es bleibt doch auch eine Handvoll Leute, wo du sagst, ich finde es immer blöd, es so zu definieren, aber letztlich bleibt dir zu guter Letzt nicht viel anderes, wenn man will. Aber wen kannst du morgen anrufen und sagen, du brauchst 10.000 Euro?
Ja, das ist eine Handvoll.
So ist es. Es hat niemand mehr. Und das ist, ich weiß, es ist eine blöde Definition, aber viele werden nicht bleiben, die überhaupt mal in den Gedankenkreis gehen, dass sie sagen, mache ich das jetzt?
Ja, Mai, also das ist ja auch sowas in unserer höchst perfektionierten Welt, die auch mega oberflächlich natürlich durch Social Media oder sonst was geworden ist, was jetzt vielleicht unsere Generation gar nicht so trifft, aber auf jeden Fall Jüngere, geht sowas irgendwie unter. Aber ich würde schon sagen, dass wir noch zu den letzten Generationen vielleicht gehören, die eben sehr wohl diese Definition von Freundschaft kennen, aber vielleicht auch schon mal jetzt durchs tiefe Tal der Tränen hier und da schon mal gegangen sind. Und das ist so vielschichtig, ob du jemanden verloren hast, ob du selber am Boden warst, ob du dich getrennt hast oder mit dir selber nicht rein warst. Wer da jemanden hatte, den du nachts anrufen kannst, ob für 10.000 Euro oder nur dafür, dass du jemanden Hallo sagen kannst.
Genau, es geht ja nicht um die 10.000 Euro, nicht, sondern es ist einfach so, dass er dir zuhört, da ist, ja, etc. Und das ist, diese Menschen zu haben, diese Geborgenheit, die mir doch einige Menschen geben, klar, natürlich meine Familie in Österreich auf jeden Fall, denn man kommt natürlich auch oft, auch manchmal wird man auch in das tiefste Tal reingeboren.
Das stimmt auch.
Man muss sich da erst selber raus kämpfen oder so. Und wenn die Familie ein Pech hatte und so, das war bei meiner Familie auch so, mit Konkurs und Pleite und kein Strom zu Hause und alles und leben nur von den Klamotten der Fürsorge und so, das war als Kinder nicht lustig. Ich habe irgendwie meine Schulzeit in 8 verschiedenen Schulen verbracht und so und immer viel herumgezogen auch, weil dort und da konnte man die Miete dort nicht bezahlen. Also es war schon eine Zeit, die uns als Kinder, ich habe ja 2 Geschwister, einen Bruder und eine Schwester, irrsinnig zusammengeschweißt hat bis heute. Aber es hat einem sehr geprägt, sehr viel mitgegeben bis heute. Dieses Umziehen macht mit dir Folgendes, du bist immer unter neuen Menschen. Sensibilisiert und
schaust dann wieder
offen dafür, auch einschätzen, wer ist der gut gesonnen, wer ist der nicht gut gesonnen und so. Also war keine Kindheit, die ich nochmal erleben müsste, aber im Nachhinein muss ich sagen, war es eine Kindheit, die sehr viel mitgegeben hat. Unbeschwert war es nur bedingt.
Es war halt die,
aber
die
wir
du
hatten
hattest.
Uns. Ja, ja, um Gottes Willen, das kann man eh nicht ändern. Gott sei Dank. Also was ist Gott sei Dank? Ja.
Mr. Adlon, haben wir ja schon gesagt. Im Adlon waren ja doch auch ein paar hochrangige Gäste. Mhm. Wir machen jetzt auch hier wieder Name-Dropping. Ich habe hier Tina Turner, Jodie Foster, Bill Clinton und die Queen.
Ja, ja.
Queen Elizabeth. Ja. So, von England.
Ja, Queen Elizabeth. So. Na gut, schau mal, ich muss dir dazu sagen, dieses Haus hat natürlich aufgrund der Lage und alles, wie es ist, Tag aus Tag ein berühmte Gäste. Die einen sind weniger berühmt, die anderen mehr. Weltstars, ja, viele natürlich. Das ist klar. Es ist Berlin, das darf ich nicht vergessen. Es gibt viele, viele, keine Ahnung, Berlinale oder solche also Anlässe, wo halt wirklich auch die Welt nach Berlin pilgert. Die Staatsgäste sowieso. Und irgendwann stumpft man ein bisschen ab, was auch sehr gut ist. Sehr gut, denn nichts möchten diese Gäste in dieser Kategorie mehr, als dass da hysterische Kreischende, oh mein Gott, Judy Foster
ist
da. Katastrophe. Also die wollen in Ruhe gelassen werden, ganz normal. Die berühmtesten Menschen der Welt sind die anspruchslosesten, die einfach nur dankbar sind, dass sie ihr Wasser kriegen, ihren Champagner oder was. Du verstehst, was ich sagen will. Also die wollen nicht, sondern die sind so dankbar, dass da einer ist, der sie nur als Mensch behandelt und so. Und klar, aber der Queen-Besuch war natürlich schon was Besonderes, auch für uns, so mit Meet and Greet und Heidi und dann schenkst du der Queen da den Tee ein und dann winken die alle und da kommt Gott und die Welt und macht die Aufwartung da in der Bibliothek und klar, da geht sie mit der ganzen Entourage und ihrem Mann da raus und in dem Kleidchen, wie sie eben rum, also das war schon eine Marke, diese Frau, nicht? Und die dazu haben, du weißt es vielleicht nicht, aber die Queen, also die in dem Gebäude, wo das Adlon sich befindet, in diesem Quartier, ist die eine Seite die britische Botschaft.
Das weiß ich.
Das heißt, sie hat ja da auch nicht weit gehabt, sozusagen einmal rübergehen.
Konnte die da direkt im Pyjama rüberlaufen.
Ja, genau. Also, wir hatten jetzt keinen Geheimgang in die britische Botschaft drüber, aber im Prinzip einmal um die Ecke und sie war dann in der Botschaft da drüben. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum. Aber schon die Lage am Brandenburger Tor, da am Pariser Platz, ist natürlich schon prädestiniert. Wo sollst du sonst als absteigen? Verstehst du,
das ist in jeder Stadt. Also genau. Ich meine, in jeder Stadt hast du das Hotel am Platz, so das erste, und da gehen es halt dann hin, wo auch sonst. Hast du einen Dankesbrief von ihr gekriegt?
Ja, aber das ist natürlich, aber die hat sie ja nicht persönlich geschrieben. Weißt du, unterschreibt sie natürlich, die haben Master of Ceremony, den gibt es ja wirklich, den MC, der das alles macht. Und das ist perfektioniert, nicht? Verstehst du? Das ist natürlich perfektioniert. Klar, da ist das Logo und das Wappen oben von denen und die danken jetzt sehr explizit. Und da ist auch, steht dann auch drauf, hier du, Gerhard und Diem und so. Das ist schon so gemacht, aber sie hat da unterschrieben, aber oben, das hat sie nicht geschrieben.
Ja,
nicht?
Gut.
Naja, schau mal, es ist ganz...
Wir kennen das Spiel doch.
Ja, so ist es. Es ist... das Lustige ist immer, die Leute fragen mich immer, kennst du den und den? Dann sage ich, ja, natürlich, aber der mich nicht. Weißt du, verstehst du?
Ja, aber
ich
nein.
Ich weiß schon, wer die Queen ist, aber jetzt, Gott hab sie selig natürlich, aber du kannst jetzt nicht zu der Queen hingehen und sagen, liebe Grüße von Gerhard aus dem Adlon.
Weißt du noch?
Du hast natürlich, Freundschaften oder Bekanntschaften, die entstehen, wo das schon enger ist, wo die Leute auch tatsächlich wissen, wer du bist. Da kannst du dann anrufen, wenn du was brauchst und sagst, hallo, hier ist wirklich der Gerhard aus dem Adlon oder wo auch immer. Und dann passt es. Aber das passiert ja nicht beim ersten Mal. Das sind 5, 6, 7 Besuche, wo man sich gut versteht und auch sieht, okay, da ist auch jemand empfänglich für Smalltalk und irgendwann wird aus dem Smalltalk vielleicht auch etwas, wo man sagt, oh toll, schön, dass Sie wieder da sind. Und dann entsteht da eine Bekanntschaft, in einer gewissen Art und Weise Freundschaft. Jein, das würde ich gar nicht, also gibt es auch mit Stammgästen, mit denen ich heute sehr gut befreundet bin, aber muss man sehr vorsichtig sein, denn die Diskretion und auch die Distanz gehört auch zu unserem Metier. In einem guten Haus kommt jeder jedes Mal das erste Mal, solange bis er gesagt hat, dass er schon mal da war, nicht? Du kannst jetzt sagen, hey Franz, geil, dass du wieder da bist, gell? War super vorgestern, gell? Aber heute ist er mit seinen Vorständen da, oder? Ja. Oder also kannst du jetzt nicht so, man darf reagieren, nicht? Man ist nicht derjenige, der beginnt. Das Anfangen, wie wir heute miteinander umgehen, bei diesem Besuch, das muss vom anderen kommen.
Ja. Ja, das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis und für einen selber aber, ich meine, ich habe ja auch über 10 Jahren auf quasi der anderen Seite gearbeitet und war in einem Medienhaus tätig, wo ich natürlich auch sehr viele prominente Menschen kennengelernt habe, was zu meinem Job dazu gehört hat. Und als jüngerer Mensch hat man da nochmal andere Illusionen und lernt aber sehr, sehr schnell. Und wie du sagst, es ist halt irgendwie auch so, dass man die Menschen sehr schnell lernt, als Menschen zu betrachten, weil nichts anderes sind sie ja auch. Also die machen dasselbe wie wir auch. Und zwar vom Toilettengang über Atmen. Es ändert sich ja auch die eigene Perspektive, wenn man für sich auch versteht, dass man nicht niemand ist, sondern auch ein jemand und der andere genauso.
Du, ich hatte ein einprägsames Erlebnis mit einer Schauspielerin, einer sehr bekannten. Und ich wusste auch, dass sie im Haus ist. Und keine Ahnung, kurz vor Service laufe ich da vorne im Restaurant herum, weil ich glaube, keine Toiletten kontrolliert oder irgend sowas. Auf jeden Fall. Und dann kommt mir eine Dame entgegen und fragt mich, wie komme ich jetzt in den vierten Stock da, also sie wollte in die Präsidentensuite, nicht? Ja? Und ich habe gesagt, naja, zeige ich Ihnen hier zum Aufzug, man kann sich da auch schon verlaufen in den Gängen, wie das halt so ist, nicht? Und erst im Nachhinein ist mir dann klar geworden, wer das gewesen ist, ja. Lag aber daran, dass sie war vielleicht ungeschminkt, nicht in dem Kontext etc. Also erst im Später ist man, ach so, das war jetzt. Und da ist man natürlich auch mal ernüchtert, wenn man sich denkt, okay, es gibt die schönen Bilder im Fernsehen. Und die Realität kann auch, hat mich sehr beruhigt.
Und hast auch wieder viel gelernt
dadurch. Ja, natürlich. Aber es war das ich werde nicht sagen, wer das war, das möchte
Nein,
ich auch nicht. Ja.
Aber, wollen wir nicht.
Aber es ist schon so, dass man sich denkt, Mensch, was für ein Investment, gell? Mhm. Gehört damit dazu in dieser Branche.
Ja, das ist halt leider auch noch unausweichlich so, aber auch da tut sich sehr viel, zumindest in der Frauenwelt. Du bist ein sehr umtriebiger Mensch, du machst sehr viel nach wie vor und bist natürlich jemand durch deine große Erfahrung, dass du mittlerweile auch eine Marke irgendwie bist. Mhm. Ich habe eingehend jetzt genannt, was du alles bist. So, bleiben wir mal bei Sommelier und dem Consultant und der Medienperson. Was unterscheidet dich von dem echten Gerhard, der mir jetzt gegenüber sitzt? Oder bist du immer gleich?
Ich hoffe, ja. Ich versuche es zumindest. Ich sage mal so, ich kann professioneller sein als jetzt hier mit dir, weil hier sind wir unter Anführungszeichen unter uns.
Das Findest du das unprofessionell?
Ich Nö, ich meine damit, man muss teilweise seine Sprache anpassen an die Umgebung und auch die Attitüde, die man gibt und wie man wohin läuft. Verstehst du? Wenn wir engagiert werden, du wie ich, ja, dann begibt man sich ja auf eine Bühne irgendwo. Die Leute buchen dich ja, weil sie das haben wollen. Jetzt ist natürlich so, wenn man eine vielschichtige Persönlichkeit hat, ist es nicht immer leicht, dass das für die Leute greifbar ist. Eine ganz wichtige Geschichte für mich ist immer so, ich lache sehr gerne und habe auch gerne Spaß bei der Arbeit. Jetzt ist es aber manchmal schwierig, denn die Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit oder die attestieren dem Clown nicht immer Kompetenz. Mhm. Deswegen muss man aufpassen, dass man nicht zum Clown wird, verstehst du? Sondern zum Comedian, auch nicht Comedian, aber es ist ein großer Unterschied zwischen Ernsthaftigkeit und Seriosität. Weißt du, seriös kann man auch sein, indem man lacht und Freude verbreitet. Er muss nicht ernst sein. Das ist ja nicht bitter, sondern wir haben ein Medium, mit dem wir auch in der Genuss und das Herz, so wie der Podcast heißt, verstehst du? Das lebt ja nicht davon, dass da jemand das akkurat schulmeisterisch jetzt nach der ja. so und so, sondern es lebt von dem Feuer, von der Freude. Und das muss auch mit Lachen möglich sein. Perfektion. Ich sage mir, es ist wie im Eiskunstlauf, nicht? Die Pflicht muss sowieso perfekt erfüllt werden. Erst danach kannst du in der Kür brillieren.
Aber auch mit Spaß.
Natürlich mit Spaß. Ja. Nicht nur mit Spaß, sondern muss schon nach Arbeit. Aber es ist immer wichtig, dass die Leute einen Glanz in den Augen haben. Wenn sie dir nicht mehr zuhören, weil sie dich furchtbar langweilig finden, dann ist es auch am Thema Verfehlung.
Ja.
Dann bleibt das nicht hängen, etc. Sei es dein Vortrag. Und gerade wenn man über Wein referiert oder Service oder generell Hospitality, alles oder so, dann ist es teilweise so, dass man, wenn das in Monologe verfällt, dann ist es durch. Das ist einfach nicht schön, verstehst du?
Ja, finde ich einen total interessanten Punkt, weil das ist so etwas, was mich natürlich auch schon immer begleitet, weil ich lache einfach unfassbar gern. Und ich glaube, das eint so ein bisschen Menschen, die vielleicht ja auch in ihrer Kindheit oder in ihrem Leben vielleicht auch, also es muss ja nicht immer das Schlimme sein, was einem passiert. Ich meine, jeder trägt ja so sein Päckchen und das eigene Päckchen ist immer das Schwerste, das man hat, je nachdem, wie man es definiert. Aber Humor bringt einen schon ganz gut durchs Leben und hat am Ende des Tages, finde ich, absolut nichts mit einer Professionalität zu tun oder nicht. Und ich habe mich da auch viele Jahre verbiegen müssen, weil es nochmal als Frau, die, Karriere machen möchte oder wahrgenommen werden will, nochmal was anderes ist. Uns wird noch viel weniger zugesprochen als euch.
Möglich, ja. Ja. ja.
Und ich fahre für mich aber, seit ich diese Authentizität leben kann, nämlich es ist mir auch wurscht. Ich lache und bin höchst professionell.
Ja.
Und das ist so viel Freiheit.
Ja, aber es ist sehr
das
wichtig,
ist
dass man
so
das,
gut.
Man muss natürlich auch liefern dann, verstehst du? Aber
ja,
das ist ja schon. Eben, ja, nee, ich sag nur, aber es ist ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es Deutsch auch ist oder
ja.
kann sein, ein bisschen, wo ja. man sagt, wenn dann das kann ja in den Aufsichtsratssitzungen oder sonstiges muss schon akkurat alles sein. Nicht?
So Job ist Job und Schnaps ist Schnaps.
Ja, genau.
Job und Privatleben bei so jemandem wie dir, der so viel rumkommt, der so viel macht. Wie hast du da für dich einen Weg gefunden? Oder findet man immer den Weg? Macht man beides perfekt?
Klar, man kann es ja sowieso nicht 100% trennen. Das wird ja immer Überschneidungen geben. Und wenn der Beruf nicht zum Leben gehört, hat man sowieso was falsch gemacht. Ja, Privatleben, man opfert natürlich auch einiges für die Karriere, muss man sagen. Aber das weiß man ja im Vorhinein Gott sei Dank sowieso nicht. Und dann,
ja, das stimmt.
Ja, also was willst du, da brauchst du gar nicht drüber nachdenken, ist es jetzt gut oder nicht gut, sondern das kommt sowieso.
Machen.
Und diese Lebensplanung, die man teilweise verfolgt, ganz ehrlich, wie weit im Vorhinein kannst du planen? Eine Woche? Zwei? Monat? Drei Monate? Kannst du ein Jahr im Vorhinein planen?
In der Theorie bestimmt.
In der Theorie, ja, aber die Praxis holt dich dann sowieso
ja,
ein.
Die holt dich sowieso ein.
Da kommen da kleine Meteoriteneinschläge dort und da und dann verändert sich die Lebenssituation oder was auch immer. Und in Stein gemeißelt ist nichts.
Das hat uns ja Corona sehr gut gezeigt.
Ja, so ist es, ja. Und ich meine, es ist auch eine große Freude, wo man einfach sagt, jetzt lasse ich mich auch mal treiben und ich werde schon irgendwo wieder landen. Ne? Da habe ich auch dieses, was heißt Gottvertrauen, aber einfach so eine Geschichte, wo ich sage, wenn das nicht klappt, dann klappt es halt dort.
Das muss auch immer erstmal lernen, aber es ist so.
Ja, also ja. den sicheren Hafen kann man bleiben, aber man wird wenig entdecken.
Ja, das stimmt. Aber du erreichst den Hafen halt auch nur, wenn du die Richtung trotzdem kennst, gell?
Ja, also wichtig ist, dass man in eine Richtung schwimmt. Immer wieder zurückrudern und vorrudern, das bringt dich im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Wenn du sagst, du hast dir den Weg ausgesucht, dann musst du ihn zum Ende gehen. Gut, merkst du, er ist falsch, dann musst du natürlich die Abbiegungen wieder nehmen, aber wieder zurück an den Start. Ja, geh nicht über los, zieh keine 4000.
Das heißt, wie setzt du deine Prioritäten, dass du es dir offen hältst, dass du für dich entscheidest, okay, wenn der Weg nicht richtig ist, dann verlasse ich mich auf mein Gefühl und gehe einen anderen?
Ja, das Gefühl, aber natürlich auch die Ratschläge der partnerschaftlich verbundenen Menschen, wie meiner Frau oder Familie oder auch die besten Freunde, wo man sagt, okay, wo geht es hin? Es ist, die Frage ist, wo willst du auch hin? Möchtest du, ist die Definition berühmt, reich und was zu werden? Oder ist glücklich auch eine Option, wo man sagt, du bist in der Partnerschaft, was unglaublich wertvoll ist, wenn du da jemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst, der dich befruchtet, der dir in den Arsch tritt. Ja, das ist so.
Der auch mal ehrlich die Meinung sagt.
Ehrlich, auch wenn es weh tut oder so und sagt, du bist ein Hundling, ich kenne dich ganz genau, du willst das eigentlich gar nicht machen, gell? Obwohl es jetzt richtig für dich ist. Und dann muss man, da bin ich auch sehr dankbar, wenn man da angeschoben wird. Und auch angestachelt. Und wenn, wie heißt es immer so schön, ja, das stimmt ja auch, getroffene Hunde bellen, gell? Ja, wenn du denkst, wenn Mensch. Du dich,
ja, voll ins Schwarze, ja.
Ja, genau.
Wenn denkst, du dann ein Gefühlsmensch bist und dir einfach nur denkst, stimmt überhaupt gar nicht. Und dann, oh Gott, und jedes
genau,
Wort.
Genau, im mindesten Herzen weißt du.
Oh Gott, jedes verdammt. Wort, verdammt, ja. Ja. Ja, dafür kann man auch dankbar sein. Ich meine, jeder, der sich die Mühe macht, dir netto eine Ansage einfach zu machen, ob es jetzt dein Partner ist oder deine engsten Freunde oder vielleicht auch deine Kinder schon, die sind ja auch super gescheit und können das schon sehr gut den Spiegel vorhalten.
Hey Papa, du bist peinlich.
Das sollte man dann vielleicht auch schon mal wahrnehmen.
Das würde ich sowieso generell als eine ganz große Fähigkeit erachten, dass man dankbar für Kritik ist.
Auch das muss, also ich musste das erst lernen.
Ja, jeder muss das lernen, dass man die Kritik, aber die Chance, die der andere gibt, du musst ja hinterfragen. Also gerade so im Service, in der Dienstleistung, das Beschwerdemanagement, gell? Ja gut, also das Beschwerdemanagement ist eine unglaubliche Chance. Wenn du diese Beschwerde richtig handhabst und dort professionell gut agierst, einsichtig mit der whatever, das ist die zweite Chance, die du in dein Leben kriegst. Sie beschweren sich wenigstens, die anderen kommen nicht mehr.
Gut, wobei, also es kommt ein bisschen trotzdem auf die Beschwerde an, weil wenn es natürlich, und das auch jetzt nicht nur im Job, sondern auch privat, wenn einfach jemand platt zu dir kommt und sagt, du, das ist scheiße, also mit nur das ist scheiße, kannst du jetzt nicht so viel anfangen.
Nein,
so.
Das mit der Frage ist schon klar.
Es darf schon ein bisschen mehr Futter sein.
Trotzdem, erst darf, das stimmt, bin ich bei dir, darf viel Futter sein, besonders wenn die Kritik sehr fundiert ist, dass man sagt, oder schwer wiegt, wo man sagen muss, entschuldige, ja, ich habe jetzt das Handtuch nicht aufgehangen, da sagst du, okay, kann man mit leben, aber wenn das ins Sphären geht, die ja wirklich auch erschütternd sein können, dann muss man sagen, naja, gib mir bitte eben mehr Input oder sag mir mehr, worauf das beruht. Nur eines möchte ich kundtun hier und das habe ich bemerkt und auch gelernt, es gibt einen Auslöser für die Beschwerde.
Ja.
Es ist etwas passiert, dass den anderen, irgendetwas, das hat man vielleicht selbst gar nicht registriert oder wahrgenommen, man hat, aber der andere hat das wahrgenommen und dann hat das dazu geführt und die meisten Beschwerden, die man in der Dienstleistung, in der Gastronomie bekommt, fruchten auf zu wenig Bedeutung gegeben, auf zu wenig Zuwendung im Moment etc. Und dann geht so eine komische Spirale im Kopf los. Und dann, weiß nicht, dann fangen die Leute zu suchen an. Ich meine, es gibt ja welche, die kommen schon schlecht gelaunt. Aber deswegen sage ich, diese Zuwendung, dieses Erkennen dieses Momentums, was ist dieser Mensch heute, in welcher Stimmung, wie kommt der zu mir, will der ausgelassen feiern oder ist es ein Business-Termin oder whatever und so. Das ist sehr wichtig, nicht? Zu erkennen, das ist leider nicht von mir, sondern das ist von Ritz-Carlton. Das ist eines der Motto von denen, dass sie fahren. Da beneide ich sie auch sehr drum. Aber ich glaube es auch sehr gerne, weil es das Beste ist, was ich jemals. Es ist das Beste. Ja. Es ist in einem Satz, das Erfüllen der unausgesprochenen Wünsche ist die höchste Kunst. Und das ist so. Wenn wir hier sitzen und wir müssen jetzt sagen, schießen Sie uns den Champagner hinterher, bitte. Das ist kein Service mehr, sondern ich habe was bestellt, der hat geliefert, das ist Dienstleistung. Service ist das Erkennen, was braucht der, was fehlt, unser Wasser geht bald auf, keine Ahnung, wir haben Hunger, Kerzen oder was auch immer. Das ist das
Zusammenspiel dann.
Das ist dann dieses Vorausahnen und das Erkennen und ich sage immer, für mich ist eine wunderbare Definition, ist immer Weihnachten. Wenn du Weihnachten tatsächlich das Geschenk bekommst, das du dir gewünscht hast, aber du hast es eigentlich gar keinen gesagt, einen Wunschzettel schreiben und dann kauft er das, was auf dem Wunschzettel steht. Super, sehr nett, dankbar. Aber so im Nebensatz mal vorbeigelaufen am Schaufenster oder irgendwo gesagt, das ist aber eine nette Tasche oder was auch immer. Und nicht mal du hast dran gedacht, dass du die kaufen willst. Aber der andere hat das registriert und dann kriegst du das, da freust du dich Wie?
So, so sehr.
Es ist unglaublich, weil du dir denkst, Mensch, die Sau hat sich das gemerkt, verstehst du? Ja? Und dann sagst du, Ma, der hat sich für mich interessiert, der hat mich wahrgenommen, der hat wirklich reingeguckt in meine, und das ist sehr schön.
Ja, jetzt sind wir wieder ganz tief in den Gefühlen. Ja,
müssen wir den Schmalzeimer jetzt ausmachen?
Nein, das stimmt, das ist sehr, sehr schön. Und bevor wir zur Kulinarik und zum Weinblock kommen, der gar nicht mehr so lang sein wird wie der davor, aber ich meine, bei deinem Werdegang, wie sollte man nicht so viel darüber reden? Thema TV. Ja. Irgendwann mal hast du beschlossen, so, mir reicht das nicht, ich will jetzt noch ins Fernsehen.
Nö, oder hattest du anders beschlossen? Ich habe es überhaupt nicht beschlossen. Man hat mich eingeladen und ich wusste gar nicht, wozu.
Zum Retten.
Ja, zum Retten, ja. Und dann bin ich da hin und erst vor Castings, ich glaube 3 Stück oder so, und wir wussten immer noch nicht, worum es geht. Und das letzte Casting war dann wieder, also habe ich damals schon in Hamburg gelebt, und das letzte Casting war dann in Berlin bei Freunden von mir. Und da waren wir nur mehr 2 Leute, nicht? Ja? Und dann mussten wir beide da rein. Das war auch ein Bekannter von mir, auch aus der Weinszene. Und dann haben wir gesehen, wir 2 sind noch übrig. Ich sage, ich weiß nicht, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, irgendwann ist dann der Producer zu mir gekommen und hat gesagt, ja, Gerhard, wir machen das mit dir. Also ich gesagt, okay. Und dann habe ich dem Kollegen gesagt, bitte, es tut mir echt sehr leid. Also, und der hat gesagt, brauchst du nicht entschuldigen, alles gut und so. Aber erst dann haben wir dort erfahren, dass es dann eben für Grill den Hensler war, nicht? Ja?
Ach, tatsächlich? Das war vorher nicht klar?
Nö, wusste keiner, wofür gecastet wurde, nicht? Ja? Aber das war ja nicht so das Erste, weil das war halt dann für mich so das Erste, weil ich habe mit Steffen schon mal beim ZDF gedreht, da hat er noch diese Topfgeldjäger gehabt, da habe ich da war ich sein Weinexperte und das war auch sehr lustig, aber da bist ja nur punktuell, da gehst du 1 Minute oder 2 Minuten rein und sagst dem Fact zum Wein und dann, ich muss mal nachdenken, ja doch, ich glaube das erste große war tatsächlich Frank Rosin mit Hell's Kitchen. Mhm. Ja, da durfte der Maitre sein. Also das war ja irrational, was da geliefert wurde. Da wurde ein fiktives Restaurant aufgebaut mit 100 Plätzen mit echten Gästen. Und, da waren, ich weiß nicht, 12, 14 Köche, die eben kochen mussten, aber es waren alles.
Ein Studio quasi.
Ein richtiges Studio. Es war in einer alten Maschinenfabrik in Mönchengladbach wurde das Restaurant reingebaut. Mit Küche drum und dran. Wahnsinn, eigentlich. Wahnsinn. Und da war, ich weiß jetzt nicht mehr, die ganzen Teilnehmer, ich weiß nur, dass Micky Krause das gewonnen hat, das weiß ich noch, und die anderen Teilnehmer kriege ich gar nicht mehr hin. Also, wie hieß er denn? Der war doch auch bei uns der Let's Dance-Gewinner.
Der Manuel Cortez.
Manuel Cortez, genau, war auch einer der Kandidaten. Genau. Und dann die beiden.
An der Stelle.
Und die beiden Alten, das alte Ehepaar, das immer beim Raab rumgesessen hat. Ja, ich weiß, auf jeden Fall.
Wie witzig,
sehr lustig, ja, sehr lustig. Auf jeden Fall, ich war da mit drin, musste die Gäste eben wirklich den Service leiten und kam natürlich auch immer wieder ins Bild, weil ich ja mit Frank kommunizieren musste und was gibt's zu essen und so. Also für mich Business as usual, einfach Gäste. Und da war eine Situation, die erste Sendung live, 120 Leute, die da eingeladen waren zum Essen. Und was macht Frank natürlich in seiner Rage? Das war vielleicht auch so gescriptet. Sagt er, Ausschluss, wir kochen heute überhaupt nichts mehr. Tschüss, Sie können alle nach Hause gehen. Alles Loser hier in der Küche. Bevor ich sowas rausgebe, was die kochen, gibt's nichts. Na gut, da stehst du da draußen. Die Leute haben ihr Brot bekommen, Butter, Aperitif und sind alle für den Abend gekommen. Und es gab nichts zu essen.
Ernsthaft?
Was glaubst du, was für ein Aufschrei? Ich meine, die Leute sind angereist von weit her, nicht? Ja? Und riesen Dings und ich musste dann irgendwann mal auf den Tisch klettern und habe da 2 Gläser genommen und habe gesagt, hier, liebe Leute, sorry, so war das nicht geplant und so, weil die Senderproduktion, alle waren irgendwie machtlos, dass die Menschen jetzt hier so Dinge, ich habe gesagt, Kinder, das war so nicht geplant, Entschuldigung, wir werden uns alle im Nachgang bei Ihnen melden und kriegen was und einen Gutschein zum Essen. Und daraufhin wurde dann so gemacht, dass ein Restaurant, das nebenan war, wenn es nichts zu essen gab, was die nächsten paar Sendungen auch noch war, sind dann alle rübergeleitet worden in das Restaurant und haben dann ein Essen bekommen.
Aber war es eine Masche? Oder?
Nein, es war keine Masche. Es hat einfach keiner so weit gedacht, dass die Leute hier aus weit anreisen, um dabei zu sein. Hat nichts gekostet natürlich, muss man sagen. Man musste sich zwar bewerben, nicht, aber hat nichts gekostet, der Abend. Und mein Glück gehabt haben die bis am Finaltag da waren. Da hat dann auch noch Jamie Oliver gekocht für die und alles. Die haben das ganze Menü dann bekommen, nicht? Und so. Wow. Das ist schon gut, aber die ersten haben einfach nichts bekommen. Und dann bist du natürlich im Service wirklich sehr gefordert. Aber das haben sie mir auch nie vergessen beim Sender bis heute, dass ich ihnen damals, unter Anführungszeichen, also jetzt nicht den Arsch gerettet, aber verstehst du, du musst einfach irgendwas sagen, muss ich da hinstellen und die Leute, die alle aufgebracht waren, weil die kann man teilweise mit ihren Freunden und Verwandten eben, und dann, okay, das war es jetzt für sie. Nach einer halben Stunde war der ganze Abend vorbei.
Oh Gott, wie absurd.
Sehr skurril, ja, sehr skurril.
Nee, aber weißt dann, du, sowas würde heute nochmal passieren?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind Erfahrungswerte, die Menschen dann auch machen und so und sagen, okay, warte mal, wir haben da ein Publikum, das zwar nichts bezahlt dafür, aber
das geht gar nicht.
Ich kann jetzt nicht die Leute sagen, ja, tut mir leid, die Statistenrolle ist jetzt durch, sie können jetzt nach Hause fahren wieder.
Ist das so ein Geheimnis aus deiner Karriere? Gibt es noch eins, was du erzählen willst?
Also meinst du so die tiefe graue Schatulle?
Ja. Komm, magst du noch ein Glas Champagner vielleicht? Ja.
Also ich muss so, glaube ich, ein bisschen enttäuschen. Also ich habe keine Sachen gemacht, für die ich jetzt ins Gefängnis gehen müsste oder die jetzt, ich habe einige Geschichten gemacht, also auch beim Arbeiten, wo man dann von heute auf morgen einfach gekündigt hat oder abgehauen ist und auch nicht im Guten gegangen ist, das gab es natürlich schon auch, gell? Die auch nicht, die ich vielleicht heute so nicht mehr machen würde, gell? Aber das war ganz früh in den Anfängen schon mit meiner Lehre. Genau, 14 Tagen wieder aufgehört und habe gesagt, das ist nichts für mich. Aber auch die haben gesagt, aus dem Jungen wird nie was und so. Und da war man sich schon gar nicht gut aufgehoben.
Ja.
Ich kann im Nachhinein keinen Fehler feststellen. Gell? Es ist vielleicht so, dass man einige Sachen würdevoller hätte gestalten können, ja? Einfach abzuhauen vom Arbeitsplatz und ohne zu kündigen, sagen, ich gehe jetzt einfach, tschüss, und rufst am nächsten Tag an, sagen, ich komme nicht mehr. Ist auch nicht lustig, ja? Aber gut, habe ich auch gemacht. Gell? Hat halt nicht gepasst für mich und auch ich nicht wohlbehalten aufgenommen worden und sagt, okay, ihr seid Arschlöcher, bin ich auch eins.
Ja, man hat sich aber vielleicht auch da schon einfach gefühlsmäßig dann für sich entschieden und irgendwie war es ja dann doch der richtige Weg.
Ja, ja,
ja, aber weißt du, hätte man vielleicht also anders lösen können.
Wenn ich jetzt zurückgehe in die ganze Historie, ich denke, es sind nicht viele, viele Weichen, die ich anders stellen würde. Natürlich ist man jetzt schlauer, aber alles hat dann ja zu dem gemacht, was man heute ist. Und so grauslich ist es ja nicht.
Na, ganz sicher nicht. Ja. So. Perfekte Überleitung zu einem Thema, das sich bewegt, wahrscheinlich vom Beginn an. Es gibt eine Love Story, und zwar die Love Story zwischen dir und dem Wein.
Ja, gut. Ja, gut, aber das ist ja
schon 100-mal erzählt, aber ja. Trotzdem ist halt eine schöne Geschichte, oder?
Ja, aber es ist ja auch so, verstehst du? Es ist, der Wein ist eine meiner frühesten Kindheitsemotionen und Erinnerungen.
Wow, das musst du mir jetzt, glaube ich, genauer erläutern.
Ja, das sage ich dir. Nee, ich habe nicht statt Milch schon Wein in der Flasche
Wein getrunken.
Aber ich bin am Bauernhof bei meinem Großvater aufgewachsen.
Ja.
Und das ist ein klassischer Mischbauernhof mit Tieren, mit Schweinen, mit Hühnern, mit Gänse, mit Hasen, mit Rindern, Ackerbau, das heißt Mais oder Kuckerutz, wie er bei uns heißt, nicht Kuckerutz, und Kartoffel und Pferdebohnen und was auch sonst, oder Rüben natürlich auch, und dann viel Obstbau, das heißt Apfel, Zwetschgen, Kriecherl, Kirschen, Walnüsse, Marillen, das Ganze ist man eben so, findet auf einem Bauernhof, und natürlich auch Weinbau. Und dieser Weinbau, das war immer Opas Liebe, auch der Wein, er hat auch gut zugesprochen, wenn es denn gepasst hat. So. Und auf jeden Fall kam auch Opa schon aus einer Weinbaufamilie. Also es hatte immer, es waren nicht reine Weinbauern, aber der Wein hatte immer einen Stellenwert. Und diese frühesten Kindheitserinnerungen in Bezug auf den Wein sind das gemeinsame Arbeiten mit Opa im Weingarten, beziehungsweise die gemeinsame Weinlese, wo alle Leute kommen. Es war, so wie ich das für mich abgespeichert habe, wunderschöner Sonnentag, du probierst die reifen Trauben als Kind das erste Mal im Weingarten und sind süß etc. Und dann geht das zum Pressen hoch in das alte Presshaus und dann läuft der Traubenmost da runter und den probierst du und so. Und so ist das purpositiv belegt, ja. Gleich wie die Kochambition durch das Arbeiten mit meiner Oma in ihrem Obst- und Gemüse- und Kräutergarten und das Kochen am alten Holzherd bei uns in der Stube am Bauernhof. Da wurde dann eben auch, da wurde das Schwein geschlachtet und dann gab es halt dann gleich die Innereien frisch und der Opa hat dann, klingt jetzt für manche vielleicht skurril, aber als Kind hat man überhaupt keine Vorbehalte. Geschmack ist ja Konditionierung, nicht? Dann ist halt frisch geschlachtet und was macht der Opa dann? Ja, Hirn mit Ei. Geröstetes Schwarzbrot auf die Herdplatte. Ja, so. Und dann als Kind isst du das natürlich so und schmeckt hervorragend, weil was denkst du danach, was das ist? Egal. Aber auf jeden Fall, ich sage, daher kommt diese ganze Kulinarikprägung und der Wein hat den ganzen Stellenwert immer gehabt, eben durch das. Oder ich bin mit Opa dann, wir hatten nur Weißwein, ins nahegelegene Burgenland gefahren, nach Markt Alhau, den weltberühmten kleinen Ort da, wo es eben eine Zweigstelle für einen Rotwein-Winzer gab, wo man dann die Doppler, die 2 Liter Flaschen abgeholt haben, Rotwein zu Hause, nicht? Und dahin und da bist du zu denen hin und der Opa da ein Glasl getrunken und dort und da und die waren alle lustig, die Leute immer. Ja, wenn ich gewusst, dass die immer einen in der Birne hatten. Aber jetzt siehst du, es gibt kaum eine Emotion, außer dieser Bauernhof hat mich so kulinarisch in der Aromatik, auch wie riecht das, wie schmeckt das, wie duftet das. Diese Erinnerungen sind, ich kann dir sagen, wie das frisch geschnittene Heu, wie das Stroh schmeckt, wie der Misthaufen vor der Tür, wie Omas Stachelbeeren im Garten oder wenn das erste Mal rote Johannisbeeren ist als Kind, also Riebissel, wie es bei uns heißt, nicht und so. Also, und das ist natürlich immer da und Oma kocht, ob das die Gemüsesuppe war, die sie gemacht hat, die Rahmsuppe mit den Kartoffeln und dem Kümmel und mein Grießbrei oder Grießkuchen Koch mit uns, mit dem frischen Rhabarber-Kompott, gell, da ist eben die Nelken drinnen, da ist Sternanis mit drinnen, da ist Vanille mit drinnen, das hat man alles noch so, Zitronenschale und da weiß man heute noch, wie das geschmeckt hat, nicht? Und da kommt das alles her, dass man frühkindlich geprägt und sensibilisiert für Riechen, Schmecken und vielleicht auch Genießen ist.
Ja, Amore mit allen Sinnen, das ist ja so. Ja. Meine anderen oder viele andere Fragen erübrigen sich dadurch, nämlich warum nicht lieber ein anderes Getränk, warum kein Bier, warum der Wein? Aber ich glaube, also es ist jetzt jedem und jeder bewusst geworden, die hier zuhören, warum.
Ja, aber ich würde die anderen Getränke nicht ausschließen. Natürlich ist der, also meine Lieblingsgetränke sind WWW, Wasser, Wein, Whisky.
Tatsächlich. Ja. Also auch der Whisky spielt eine
Rolle. Ja, der Whisky gerne, natürlich in kümmerlichen Mengen, weil er der Whisky ist, nicht? Der Whisky trinke ich gerne, das ist fast meditativ für mich. Ich trinke jetzt auch kein Whisky Cola oder so, sondern ich trinke super Malt Whisky, guten.
Also schön torfig.
Ja, das ist genau. Eyelays ja. Sind fantastisch. Mag aber auch die japanischen sehr, nur man ist natürlich auch dort in Sphären angekommen und preislich. Wo es dir schon das Hirn raushaut. Aber gut, man genügt ja, so ein Fläschchen genügt ja. Ja.
Und wenn man jetzt eben so wie du über also kindliche Erinnerungen und die Liebe dazu früh entwickelt und wahrscheinlich dadurch immer ein Gefühl dazu, aber es hat sich ja entwickelt mit dir und mit dem Wein. Also bist du jetzt heute zum Beispiel jemand, du trinkst einfach nicht mehr irgendwie jede Plörre natürlich, selbst erklären. Entwickelt man sich wirklich dahin, weil der Job einfach so ist, dass man nur noch die Creme de la Creme auch selber zu Hause hat, empfiehlt und trinkt? Oder bist du schon auch nach unten offen? Also macht der Preis für dich immer was aus oder wo es herkommt oder geht es rein um Qualität?
In der Börsensprache heißt es Butterfly. Und zwar, es geht in beide Richtungen. Natürlich wird man eine verdorbene Drecksau. Das ist leider so. Also weil man einfach durch und durch. Aber irgendwann merkst du und findest du auch wieder großen Gefallen am guten Alltagswein, der einfach nur den Tisch, die Speisen begleitet, wo man keine 3 Stunden philosophieren muss, wo man auch nicht die Nase 10-mal reinschwenkt, ja. Sondern einfach und deswegen der Respekt vor dem guten, einfachen Wein wächst mit der Erfahrung mehr als die Anerkennung für die höchsten Sphären. Mhm. Klar kannst du Weine trinken für 1.000 Euro und mehr die Flasche, aber da muss man sich auch einem
rantrinken.
Ja, erstens, ich verwende das immer als einer meiner Lieblings-Hashtags in meinen Social-Media-Aktivitäten. Ich sage immer, trinken bildet, saufen macht dumm. Und so ist es. Trinken bildet tatsächlich, man muss sich mit der Kultur auseinandersetzen, mit der Philosophie des Winzers, warum wird ein Wein in dieser Region so, wo kommt das historisch her, was sind die technischen Voraussetzungen, also muss man ja, es hat ja alles seinen Sinn, warum schmeckt was so, nicht? Schöne ist im Weinbau, man lernt irrsinnig viele Menschen kennen, gigantische Menschen mit ganz vielen Philosophien und Herangehensweisen. Das ist irrsinnig vielschichtig, komplex und faszinierend. Man wird auch nie zum Ende kommen. Ich glaube, einer der falschesten Sprüche ist in Vino Veritas: Es gibt keine Wahrheit im Wein, außer jedem seine eigene. Und
gilt für alles.
Was eine sehr wichtige Eigenschaft ist, was man lernen soll: Man darf nicht werten über Menschen. Man sollte man nicht. Ja. Man kennt die Menschen nicht, man kann sich nicht frei machen davon, weil man hat natürlich sein Gespür als solches. Ja. Aber diese Verurteilungen sind böse. Also wenn einer sagt, ich trinke nur, keine Ahnung, was sage ich jetzt, Lugana oder Soave oder was auch immer. Wenn diesen Menschen das tatsächlich schmeckt, ich kann und möchte den Geschmack dieser Menschen nicht beurteilen, nicht angreifen und schon gar nicht irgendwie in den Kakao ziehen. Und dann ist es so. Wer sich weiterbilden möchte, der kann das machen. Der muss investieren, auch preislich natürlich. Ich kann nicht auf einem Level stagnieren, das geht nicht. Das heißt, ich muss einmal nach oben greifen und mal den 1.000-Euro-Wein vielleicht mal kaufen, um zu merken, dass ein 1.000-Euro-Wein nicht 100-mal so gut ist wie einer für 10 Euro. So ist das nämlich nicht. Aber die Marken etc., das ist halt Marktpreise. Das hat nichts mehr mit Preis-Leistung. Ist ja irgendwann, ich sage immer für mich, Preis-Leistung ist bei 50 Euro vorbei. Mehr ist nicht. Das ist ja in der Mode auch so.
Und das ist ja auch schon eine Menge.
Es ist eine Menge Holz.
Deswegen ja, also für eine Flasche Wein, die, wenn man ehrlich ist, zu zweit oder gar zu viert in 0, nix weg ist.
So ist es. Das sind ja auch die Realitäten in der Weinwelt, auch in Deutschland oder überall auf der Welt, sind ja ganz andere. Der Durchschnittspreis für einen Liter Wein in Deutschland liegt, glaube ich, bei 2,99 €.
Boah, das ist aber brutal.
Es ist brutal niedrig, ja, aber es ist auch sonst in den Welten nicht viel weniger. Aber guck mal, was im Supermarkt steht. Unsere Weinwelt, unser Champagner, das, was wir hier trinken heute, ja, Bertrand Delespierre hier, verstehst du? Das ist für 2% der Weinwelt steht dieses Produkt. Der Rest ist das, was du, bitte geh in den nächsten Supermarkt und schau nicht auf Augenhöhe auf die Weinflaschen, sondern greif mal in das unterste Fach. Darauf steht die Pyramide. Naja. Die Weinwelt ist ein Riesensee, das kostet nichts. Aber wenn ich einen missionarischen Auftrag erfüllen darf als Retter, würde ich sagen, versuchen Sie nicht unter oder viel unter 5 Euro für eine Flasche Wein zu gehen.
Naja, und da kommt ja immer drauf an, woher. Also wenn du einen für 5 aus Franken, aus dem Frankenland kaufst, ist es was anderes als aus Südafrika natürlich.
Das stimmt. Klar. Aber es ist, du hast recht, ist es, aber...
Also nicht gegen Südafrika.
Nein, um Gottes Willen, das weiß ich schon, ist mir schon klar. Ich wollte nur sagen, wenn du zurückrechnest, und darum geht es eigentlich, die Herkunft, ja, natürlich, der Transport, weite Transportwege, etc. Man kann sich ja verlieren in alles, in Fingerprints und CO2 und was immer man will, das ist ja Wahnsinn. Aber trotzdem musst du zurückrechnen mal, 5 Euro, da sind 19% Steuer drauf, dann gibt es eine Gewinnspanne des Händlers, der Transport, die Flasche,
der Korken,
das Etikett.
Die Abfüllung.
Ja, und wie viel Geld ist tatsächlich geblieben für die Flüssigkeit, die da drinnen, die der Winzer ja auch mit Arbeit ein ganzes Jahr lang erfüllt hat? Und da muss man dann sagen, okay, unter 5 Euro wird es echt schwer. Aber gut, wie gesagt, es ist meine Leidenschaft, meine Passion. Ich gebe überproportional viel Geld dafür aus, habe aber gelernt, dass es sinnlos ist, nur nach dem Obersten zu greifen, weil es einfach, sorry to say, verdammt viel Hirnfickerei ist.
In diesem Podcast ist auch das
alles. Ja.
So. Ja, also tatsächlich, ich habe mir da früher auch nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe aber einige Jahre, ich weiß nicht, ob du das wusstest, mit meinem Mann gemeinsam eine Brauerei gehabt.
Nein.
Leider hat uns Corona ein wenig den Garaus gemacht und wir haben uns dann letztes Jahr dagegen entschieden, weil es sehr, sehr viel Geld irgendwann mal gekostet hat und sehr wenig Spaß gemacht hat. Und du weißt es ja
schlechte
selber.
Schlechte Kombination.
Wenn man dann eine GmbH auch hat, ist es alles kein Spaß mehr. Aber diese Zeit war sehr, sehr lehrreich für uns, vor allem, wenn es darum geht, also jetzt klassisch auch bei einer Bierflasche, du machst dir da nicht viele Gedanken, da sind wir ja im Cent-Bereich zum Teil.
Ja, natürlich. Ich weiß,
und das ist einfach, wenn man wirklich darüber nachdenkt, wie viel alles kostet und dass da Menschen echt hart arbeiten und sehr viel Hirnschmalz und sehr viel Eifer und Liebe reinstecken und dann wie die Erwartungshaltung ist, was das zu kosten hat, ja. Es ist schon absurd.
Nein, das Problem ist ja, das ist, wenn du sagst, in den kleinen Brauereien genau dasselbe wie im kleinen strukturierten Weinbau und in anderen in der Gastronomie genauso. Warum das überhaupt noch am Leben ist und funktioniert, ist zum größten Teil extremste Selbstausbeutung von dir und deiner Familie. Die arbeiten doch alle, das ist doch nicht ein der Stundenlohn des Unternehmers, des mittelständischen kleinen Unternehmers. Entschuldigung, bitte, da würde ich keine andere Berufsgruppe jetzt angreifen, aber ich sage mal so, also jemand aus dem öffentlichen Dienst oder etc. würde sagen, sofort den Streik oder bei der Deutschen Bahn, um es aktuell wieder zu nehmen. Nein, wirklich, ja. Aber das ist teilweise, warum funktionieren so klein strukturierte Betriebe, egal in der Landwirtschaft, in der Gastronomie oder auch in einem Handwerk oder whatever, um jetzt die alle abzugreifen, das möchte ich keinen ausschließen. Aber sie funktionieren wirklich, weil die Kinder, die Familie, die Oma, die Opa, jeder trägt etwas bei. Die kriegen eigentlich überhaupt kein Gehalt dafür. Wenn, dann sind sie geringfügig beschäftigt auf 520 oder ist, glaube ich, jetzt angehoben worden, 528 oder so. Ist egal, auf jeden Fall. Da arbeiten die. Ja, aber die arbeiten da teilweise auch 30 Stunden für dich. Also helfen zumindest, wo du sagst, das ist, ja. Also deswegen funktioniert das. Und das ist eigentlich falsch.
Sehr fragiles System halt.
Sehr fragiles System. Und du hast es gesagt, es liegt im Pfennig- oder im Cent-Bereich, nicht? Klar, deswegen müssen die beim Bierbrauen die Konzerne wie Heineken und Co. Millionen von Flaschen Bier verkaufen. Funktioniert auch weltweit, weil sie dann an jeder Flasche, für die genügt das, dass sie 5 Cent Gewinn pro Flasche machen.
Und sogar denen ging es schlecht während der Pandemie, muss man ja auch sagen.
Dem Bier geht sowieso nicht so gut, der Konsum ist extrem rückläufig, gell? Generell muss man sagen, schau, wir haben hier einen hochwertigen Saft. Gell?
Ja.
Das ganze Thema Alkohol ist für die kommende Generation nicht mehr so positiv behaftet, wie es für uns war.
Ja, Gott sei Dank.
Auch das. Ich bin nicht auch bei dir. Ich möchte, dass mehr hochwertiger getrunken wird als der Drecksrotz, der draußen herumfällt.
Wie mit dem Fleischkonsum.
So wie mit dem, 100%. Unterschreibe ich auch. Bevor ich lieber gutes Gemüse als schlechtes Fleisch. Und auch die Dosis macht das Gift.
Natürlich.
Was soll ich fünfmal die Woche Fleisch essen? Das ist ja Katastrophe. Und ist doch besser, ich nehme es ein-, zweimal. Der Sonntagsbraten kam ja nicht von irgendwo. Da gab es mal die ganze Woche einfach am Bauernhof auch kein Fleisch. Verstehst du? Aber gut, Zimmer. Wir müssen aufpassen, dass wir das wird unserem Alter nicht gerecht. Wir sollten nicht vom Krieg erzählen.
Das machen wir nicht. Nichtsdestotrotz, wichtiger Appell an der Stelle, auch wenn wir hier sehr schön darüber fachsimpeln und es auch mögen, Alkohol ist am Ende des Tages ein Rauschmittel und die Dosis macht das aus. Und generell sollte oder passiert ja auch viel, dass umgedacht wird und es kritischer betrachtet wird. Die Lobby ist halt natürlich von dem einen oder anderen Produkt eine andere, muss man auch sagen, insbesondere Bier und Co. Aber trotzdem ein wenig kritisches Hinterfragen, was ich gemacht habe, als wir es hergestellt haben, nicht unwichtig.
Man muss des Genuss wegen trinken, nicht der Notwendigkeit oder des Durstes wegen, sondern es ist ein Kulturgut trinken. Es hat etwas mit Kultur zu tun. Das ist keine Saufkultur, sondern es ist eine Trinkkultur. Das gehört auf den Tisch, begleitet Speisen, aber alltäglich so nebenbei. Man muss sehr aufpassen, auch in unserem Medium, die Grenze ist sehr verlaufend. Es ist natürlich, ist unser Arbeitsmedium, der Alkohol, wenn man so will, egal in welcher Form, im Wein oder whatever. Und man muss aufpassen, dass man nicht unter dem Deckmantel der Kennerschaft einfach den guten alten Alkoholismus versteckt.
Naja, was ständig passiert, so gefühlt.
Ja, weil ich sage immer so, wer nämlich den großen Bordeaux, den Rothschild trinkt, jeden Tag, der ist natürlich der Kenner.
Seid der Edelalkoholiker.
Der Benner ist der andere mit dem 5 Liter Tetrapack-Dings, der ist verachtet. Gell? Wenn du 5 Flaschen Rothschild am Tag trinkst, dann...
Aber die Wirkung ist dieselbe.
Jawohl.
Puh. Also, wie man merkt, nicht nur immer ein einfaches Thema, aber doch ein wichtiges für dich und auch viel, das dich bewegt und letzten Endes ja auch deinen Job ausmacht. Zu Wein passt hervorragend Käse. Käse magst du auch sehr gut und du bist einfach, du sagst, die zwei Hand in Hand und große Liebe, also auch wieder Amore.
Genau. Käse ist auch unglaublich schön. Es ist genauso, es hat so viel Vielfalt in sich. Und es ist ja auch da, kleinstrukturierte bäuerliche Erzeugnisse. Jeder macht seinen Käse, es gibt ganz viel Philosophie, das fängt ja davon an, wo bin ich, welchen Käse mache ich aus welcher Milch? Und ich kann den Käse als solches genauso reifen wie den Wein, das muss ich auch. Und auch im Gegenteil, der Käse ist viel anspruchsvoller in der Reifung als der Wein. Der Wein möchte bloß seine Ruhe haben, der Käse will umsorgt sein.
Aber schön, wenn die zwei miteinander tanzen, oder?
Großartig, fantastisches Match. Unglaublich, unglaublich. Wow. Eine der größten Vermählungen, man spricht nicht umsonst von der heiligen Trinität der Tafel. Hm, noch nie gehört, macht nichts. Aber die heilige Trinität und der Retter, das ist nee, Käse, Brot und Wein. Diese drei Dinge sind einfach gigantisch, nicht?
Und damit kannst 8 Stunden eine ganze Nacht verbringen.
Natürlich,
mit den drei
natürlich,
Sachen,
natürlich.
Und guten Gesprächen.
Und guter Käse ist wie beim Wein oder beim Bier oder was immer. Guter Käse ist wirklich teuer. Wirklich. Das gibt, das muss man mal gucken, geht in mal in den Supermarkt, also nicht Supermarkt, oder in den Feinkosthandel oder in den Käseladen und schauen sich mal die Kilopreise an.
Naja, das ist schon heftig.
So ein Kilo hochwertiger Käse kostet 60 Euro oder mehr.
Ja, aber wenn du wiederum weißt, wie es erzeugt wird, und dann ist da halt eben nicht davon zig Scheiben oder schneidest dir tausendmal was runter, sondern genießt es halt und
so
lässt
es
passieren.
Nee,
mit dir.
Vor allem guter Käse lebt. Schlechter Käse ist tote Materie, finito. Industriell pasteurisiert, fertig, Vakuum abgebaut, etc. Finito. Da passiert nichts mehr. Es ist auch eine, ich möchte nicht in die Esoterik, weil ich nicht esoterisch angehaucht bin, aber es ist etwas auch in der Energie, in dem, was man in sich reinhaut, anders. Ob es ein hochwertiges, frisches Lebensmittel oder ob es die ultra hochverarbeiteten Industrienahrungsmittel sind, für die man eigentlich gar keinen Hersteller braucht, sondern wir kommen jetzt ja in die 3D-Drucker-Industrie. Es passiert sehr viel und vielleicht ist es auch ein Weg, der wichtig ist. Ich habe nur die Fleischersatzprodukte kommen und es wird so alles immer besser, also besser im Geschmack. Aber wir kommen noch in eine spannende Zeit, wo die Ernährung wirklich wieder Ernährung wird und sich weit vom Genuss entfernt.
Sehr. Ein bisschen auch so zukunftslastig wie bei einem Terminator in der Vorstellung. Und irgendwie, wenn ich noch bedenke, dass gerade unter uns Gourmets, noch vor 10 Jahren hätten wir über Analogkäse gesprochen, hätten wir alle samt einen Eimer genommen. Und heutzutage kostet dieser analoge Käse von einer großen Brand im Bioladen als veganer Käse 7 Euro die 100 Gramm.
Ja,
und wird als das High-End-Produkt im Käseersatz gefeiert. Gutes Marketing, würde ich sagen.
Ja, und ich muss auch sagen, es ist eine politische Einstellung auch geworden, dass man Veganer oder Vegetarier
ist.
Ja, es ist politisch.
Genuss ist politisch.
Sowieso. Leider, ja, deswegen sagt man immer so, das hören die Vegetarier oder Veganer nicht gern, aber man sagt immer, das, was du schützen willst, musst du essen.
Ja.
Damit der Markt Bestand hat, weil wenn es nicht mehr nachgefragt wird, dann wird es irgendwann nicht mehr produziert.
Ja.
Also ist natürlich blöd, weil er weiß, diese Grenzen im gerade im Fleisch, die Umstände, wie die Tiere, Mast etc., ist alles abscheulich eigentlich. Vieles ist wahnsinnig.
Masse ist
der.
Furchtbar. So.
Und es kann nicht, es liegt natürlich alles an unserer Scheinheiligkeit als Konsumenten. Es soll halt alles nichts kosten. Gut, viele können auch nicht, muss man auch sagen, nicht? Ja? Aber ein bisschen muss man schon investieren.
Aber auch da musst du jede, also auch als Familie, den ich kann, muss es jeden Tag der Hackbraten sein oder kann man dann eben nicht den Sonntagsbraten wieder haben und unter der Woche die schönen Knödel essen
was auch immer
mit einer Zwetschge.
Ich denke, das Problem liegt da in der Praxis, ein fleischloses Gericht mit sehr viel Geschmack zuzubereiten, braucht sehr viel Zeit, Hingabe, Passion, auch vielleicht Handwerk, ein vormariniertes Steak zu Hause in die Pfanne zu schmeißen und das schon zack, zack, bumm und abzubraten, ist in 2 Minuten fertig und erledigt. Das ist natürlich stupid, aber es funktioniert.
Absolut. Wir könnten stundenlang noch darüber sprechen. Wir machen jetzt aber was anderes. Wir machen jetzt einen kurzen Fragenhagel.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Du antwortest natürlich mit, also entweder oder ist die Frage. Du musst dich entscheiden und zwar kurz und zwar schnell. Käse oder Schokolade?
Ja, Käse.
Käse. Amüs oder Amore?
Das ist ja eine total bescheuerte Frage.
Wir hinterfragen nicht die Fragen.
Amore.
Amore. TSV Hartberg oder FC Bayern?
Okay, dann muss ich was anderes sagen. Dann muss ich FC Bayern nehmen.
Ja,
ist
gut,
ja klar.
Als Ultra kann
es geht ja, es geht ja nicht anders.
Tina Turner oder die Queen?
Ui. Ich würde Tina nehmen, weil es einfach verbundener war als der einmalige Besuch der Wien. Dina war häufig da und Dina wusste, ja, sehr gute Frau. Und ich sage, Dina wusste auch, wer Gerhard ist.
Ach. Das ist schön.
Das war echt. Also das hat sich so entwickelt. Das ist lustig. Also das sind so Sachen, die entstehen. Aber gut, das lassen wir jetzt so
bleiben. Das lassen wir so stehen. Ich glaube, wir verstehen es auch so. Küche oder Gastraum?
Ja, gut, Gastraum.
Rotwein oder Weißwein?
Schwierige Frage, aber eigentlich weiß.
Wirtshaus oder Sterne-Restaurant?
Wirtshaus.
Falco oder Udo?
Welcher Udo?
Das wusste ich, deshalb habe ich so gestellt. Kannst du aussuchen, Lindenberg, Jürgens, was du lieber hast. Mit wem du ihn vergleichen
Udo.
Möchtest? Udo. Beide. Udo.
Ja, beide.
Beide. Udos. Okay. Grüner Veltliner oder Rotgipfler?
Warte, mach ich den grünen Veltliner. Er ist vielschichtiger.
Restalkohol oder Neualkohol?
Oh, Restalkohol, es geht vorbei.
Herz oder Hirn?
Na, Herz.
Deutschland oder Austria?
Was ist das für eine Frage? Österreich. Entschuldigung, es wird ja nie eine, das ist, nein, Gottes Willen.
Nie wieder Wein oder nie wieder Sex?
Das ist auch eine sehr fiese Frage. Naja, gut, also, da brauche ich auch nicht lange überlegen. Ich kann doch nicht auf Sex verzichten.
Gott sei Dank, sonst hätte ich dir auch gesagt, du nimmst die Sache viel zu ernst. Berlin oder München?
Na, München.
Gell, okay, schon.
Ja, ich habe lange in Berlin gelebt. Ich liebe Berlin auch. Es hat sich aber verändert. Man hat seine Zeit in der Stadt. Und München, es ist die Lebensqualität, die Aufgehobenheit, besonders auch als Österreicher. Es ist ein Kulturkreis. Und ich diese Frage so entscheidend für München zu beantworten, mag auch eine Alterserscheinung sein. In der Verschiebung der Werte. Aber auch Berlin hat sich sehr verändert und ich kann mich nicht mehr so in der Gänze für die Stadt erwärmen, als es mal der Fall gewesen ist, wo ich einfach auch dort so aufgehoben und geborgen war. Jetzt lebe ich hier. Wir blicken nicht zurück. Berlin ist Vergangenheit. Die Zukunft in Realität ist hier in München und da bin ich so gerne. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Wo trifft man dich denn hier am Samstagabend? Sagst du nicht, gell? Du wirst deine Ruhe haben.
Private Message, please.
Private Message, okay. aber könntest du uns denn, ich finde das nämlich immer ganz nett tatsächlich, und das machen wir in diesem Podcast auch gerne, Kolleginnen und Kollegen, ob das Bars, Restaurants sind, von denen man herzlich überzeugt ist, weiterempfehlen. Ja. Hättest du jemand, den du aus der Hüfte schießt jetzt?
Ja klar, die Jungs aus dem Wirtshaus Walz würde ich sofort machen. Das ist eine meiner ersten Anlaufstellen. Die Blaue Libelle mag ich sehr gerne. Das ist eine wunderbare Weinbar, in der man abhängen kann. Der Geiselswinothek ist immer ein schöner Anlaufpunkt. Robert ist zwar nicht mehr da, aber ich denke, es hat sich nicht so verändert. Gott, das sind, also ich muss immer nachdenken, es sind wirklich Wolfi, Sparkling Bistro.
Ach, der ist übrigens bald Gast in unserem
Podcast. Jürgen
ist eine Marke. Auch hier schöne Grüße
ja,
an Jürgen.
Nein, also das finde ich, ach Gott, ich könnte wirklich, wirklich, wenn du willst, schreibe ich dir eine kleine Liste zusammen. Ich fall mir jetzt hier alle auch gar nicht mehr ein, wo ich so hingehen würde noch, aber
super, also, packen wir super gern in die Shownotes
super,
tatsächlich.
Super.
Und danke an der Stelle schon mal für die Empfehlungen. Noch eines zu München. Findest du, dass München pennt oder findest du, in München passiert gerade viel? Wie ist deine Haltung dazu?
Nee, ich denke schon, dass viel passiert. Wirklich. Es kommt viel Neues, viel dazu. Ich meine, es wird auch einiges wieder gehen. Die Zeiten werden nicht leichter, für alle nicht. Und eine gewisse Ausdehnung wird auch in München stattfinden. Aber es passiert wirklich viel.
Viel Gutes oder viel Schlechtes oder in beide Richtungen?
Wenig Schlechtes.
Wenig Schlechtes?
Ja.
Okay.
Finde ich, wenig Schlechtes.
Auch wenn sehr viel natürlich für Instagram auch passiert.
Das ist richtig, aber trotzdem ist es die Vielfalt. Und hast du ja mit deiner Frage auch schon gestellt, wo du sagst, Wirtshaus bis Sternetempel. Also es ist ja so, wenn ich zur Veronika rausfahre, zum Fass.
Dann
hast du da ein Wirtshaus, wo du sagst, es ist sensationell gut. Hat natürlich eine tolle Weinkultur, was immer wichtig ist bei mir. Oder ich gehe ins Dantris oder zum Jan oder zum Doro oder so. Also die gesamte Spannbreite ist in München enorm. Und das mit einer der wichtigsten Geschichten ist, du findest auch in der Mitte sehr gutes, anständiges. Das Preisniveau ist leider München-Niveau, das muss man sagen. Man kann nicht preiswert, umgekehrt, man kann nicht günstig, aber man kann doch preiswert essen in München. Wobei preiswert natürlich dem Mietindex relativ, der Spiegel angepasst ist, das muss man sagen. Das, ich war jetzt bei Freunden in Bochum am Wochenende und durfte da einen Abend bespielen, gell? Und ich habe deren Preisniveau gesehen und dann habe ich auch Bochum gesehen. Und
dann war es ja klar. So, dann ist alles klar. Aber naja, es ist ja auch für viele eine Entscheidung, hier in dieser Stadt zu leben und ich liebe es wirklich sehr nach wie vor. München ist einfach eine große Liebe, wenn man es kann.
Und nimm dir bitte das Einzugsgebiet. Schau mal, vergleichen wir das mal mit Hamburg und Berlin. Wir ziehen einen 2-Stunden-Radius um Hamburg, also wohlgemerkt Autofahren, und einen 2-Stunden-Radius Autofahren in Berlin. Und dann machen wir das in München. Und dann guck mal, welche Vielfalt, ob das die Berge, die Seen, du bist in Österreich, Hamburg bist du in Skandinavien oder an der Ostsee, was auch seinen Charme hat. Aber hier ist es so, dass du in viele andere Welten eintauchen kannst, in diesem 2 oder auch 3 Stunden Autoradius, was immer man will.
Gerd, ich könnte ja stundenlang mit dir weiterreden, wir kommen dennoch langsam zum Abschluss.
Ist die Batterie am Ende?
Die ist nicht am Ende, aber irgendwann mal müssen wir ja zu einem Ende kommen.
Ach so, naja, naja.
Pass auf, du bist im besten Alter, würde ich sagen, voller Tatendrang, voller Energie. Ein Blick in die Zukunft machen wir immer gerne zum Schluss. Was sind so deine nächsten Schritte? Planst du was? Neue Stadt, neue Projekte?
Ja, nein. Das Wichtigste ist und bleibt hier die Praterinsel. Als Objekt, das endlich zum Laufen und zum Leben zu bringen. Das ist mit vielen Auflagen versehen. Das ist auch nicht so einfach. Denkmalschutz und ein paar andere Faktoren, die hier erschwerend hinzukommen. Aber das zum Leben zu erwecken, ist mal das Erste. Dann haben wir mit meiner bezaubernden Frau Cornelia einen alten Bauernhof, den wir restaurieren.
Ach, schön.
Ja, der ist sehr alt, 1794. Oh, altes Fachwerk, Jurahaus da im Altmühltal, wo meine Frau im herkommt, und dann hat sie geerbt und jetzt richten wir den her, und der wird auch ein Genussplatz werden, früher oder später. Ein
Für
kleiner.
Euch privat oder?
Beides. Okay. Also privat zum Leben sowieso, also als Wochenende. Irgendwann werden wir vielleicht da auch zum Alterswohnsitz gänzlich hinziehen, aber es wird auch ein Platz werden, in dem auch Genussabende mit Wein überraschenderweise stattfinden sollen.
Verrückt.
Und werden. Ja. Aber wow. Es ist, wird im Sommer hoffentlich fertig oder im Herbst, und dann ziehen. Aber das hat jetzt keine Eile, das ist jetzt nicht das neue Business Case, sondern Hauptaugenmerk ist das hier, Praterinsel, das zum Leben zu erwecken. Ja, es gibt Projekte für mich selbst, wo ich sage, okay, macht man mehr aus dem, was man schon hat. Die, ich weiß nicht, könnt ihr mal gucken, wenn ihr die Retterberichte anschaut oder so, das muss man auf ein anderes Niveau bringen, wo man sagt, das muss man vielleicht professioneller umgestalten.
Was muss man, was kann man, was sollte man? Also ja, muss nicht.
Ich muss einen finden, der mir mehr in den Arsch tritt.
Können wir ja mal drüber reden.
Ich habe eine Frau, danke.
Nein, businessmäßig, selbstverständlich.
Ja, auch da, weißt du, das ist, Conny ist meine große Liebe, aber mein großer Kritiker auch.
So soll das sein.
Ich weiß.
Ich habe auch so jemanden, und das ist sehr, sehr wertvoll.
Das ist sehr hilfreich und sehr wertvoll. Das
sehr
ist
wertvoll. Was würdest du jungen Sommeliers oder jungen Gastronomen raten?
Mutig raus in die Welt, rumfahren, Erfahrung sammeln, sprunghaft sein und... Naja, weil man einfach, man muss Facettenreichtum gewinnen im Leben, und die Blickwinkel müssen sich ändern. Sie müssen auch manchmal ganz konträr sein, denn man darf nicht einer Wahrheit hinterherhecheln. Es gibt zu viele, und man muss aus dem, was man mitnimmt und sieht, sein eigenes Lebenspuzzle zusammensetzen und sagen, so möchte ich, das habe ich dort mitgenommen, im Guten wie im Schlechten, und mutig, frei, aufgeschlossen. Und mit Herzen.
Perfekte Überleitung zum wirklich allerletzten Thema. Wir haben mit Amüs angefangen. Der Podcast heißt Amüs und Amore. Das bedeutet,
jetzt gibt es Betty Fu, oder was?
Immer mit Amore ab.
Alter.
So. Wie würdest du diese Folge jetzt abschließen, beziehungsweise was ist dein persönliches Amore? Was bedeutet Amore für dich?
Kulinarisch oder im Leben?
Sowohl als auch. Lässt sich doch nicht trennen, oder?
Nee, das nicht. Aber
im Leben. Im Leben.
Im Leben? Das ist relativ einfach. Das sind die Herzensmenschen. Die Herzensmenschen sind diese Menschen, um die man sich kümmert, die immer präsent sind, auch wenn sie nicht zugegen sind. Und das sind eben die Menschen, die in deinem Herzen drinnen zu Hause sind, die da wohnen, die einen Fixplatz haben. Ich habe Freunde, die wohnen 1000 Kilometer entfernt. Ich sehe die manchmal zwei, drei Jahre nicht. Oder mein bester Freund Carsten wohnt in Frankfurt, kommt ursprünglich aus Ebersberg, also und habe ihn auch hier zur Witzigmann-Zeit kennengelernt. Wir kennen uns schon ewiger, aber jetzt haben wir in letzter Zeit durch Aufträge, die ich habe, in Frankfurt häufiger das Vergnügen gehabt, aber davor haben wir uns, weiß nicht, Jahre nicht gesehen, aber immer telefoniert, gesprochen, whatever, nie aus den Augen verloren, und seine Grundverbundenheit, die Intensität einer Freundschaft ist nicht messbar an den Intervallen. Das Einzige, was man sich sagen muss, man sollte sich mehr um diese Menschen kümmern und bemühen und sich nicht damit abgeben, dass sie 500 Kilometer entfernt wohnen. Familie, meine Kinder, meine Familie, die Familie von Cornelia, das sind alles, man darf diesen Menschen auch mal was zurückgeben.
Sehr schön. Also, wie es die Beatles gesagt haben, all you need is love.
And wine.
Lieber Gerhard, vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Unsere Zuhörenden haben heute bestimmt eine Menge Spaß mit dir gehabt. Und wir wünschen allen ein schönes Wochenende und freuen uns schon auf die nächste Folge von Amüs und Amore.
Ich werde dabei sein, zuhörenderweise. Vielen Dank für deine Zeit, es war mir ein Vergnügen. Liebe Zuhörer zu Hause, seid nicht schockiert, kauft euch einen guten Wein.
Und alles wird gut.
So ist es, ciao.
Ciao.
Amüs und Amore ist eine Produktion von Studio F. Redaktion: Nina Dehne und Tabitha Friebe. Creative Director: Nina Dehne. Executive Producer und Host: Sandra Franz. Produktion, Ton und Schnitt: Fabian Schneider. Ihre Stimme mit Tiefgang bin ich, Tabitha Friebe. Für die immer neuesten Infos folgt uns auf @amüs_und_amore. Weitere Details gibt es außerdem auf www.dasstudiof.de.